Ja, so, jetzt sind wir in the house drinne. Relativ kurze Melodie, hat nicht so ganz funktioniert. Aber das passt ja, heute ist Miggedi Montag und ich durfte heute wieder viel lernen beim Reisen. Sehr, sehr viel lernen. Also die Logik der Lufthansa würde ich gerne nochmal kurz unterstreichen, da ich ja immer gerne erstmal abschweife und was Persönliches erzähle. Ich bin mit München, also mit Bayern an sich bin ich durch. Ich wollte in der Lufthansa Lounge tatsächlich, Achtung Asche auf mein Haupt, alle sitzen da mit der Maske und da kreuzen regelmäßig wie weiße Haie, die auf Beutezug sind, kreuzen da Mitarbeiter von Lufthansa. Wage es nicht, die Maske auch nur ein Stück runterzunehmen. Nochmal, es ist eine Lounge, man sitzt ganz weit voneinander entfernt. Ich habe doch tatsächlich die Vermessenheit besessen, kurz meine Maske runterzuziehen, um einen Hustenbonbon, also einen ganz normalen Lutschbonbon, in den Mund zu stecken. Da schießt jemand auf mich zu, im Urbayerisch sagt sie mir, das geht nicht, hier ist Gastronomieverbot. Ich habe ihn gefragt, ob er mir jetzt den Bonbon verkauft hat oder serviert hat. Hat ihn nicht interessiert und jetzt kommt die Logik. Achtung, beim Rausgehen kriege ich gerne ein Wasser oder so, das kann ich mitnehmen. Oder einen Kaffee, den ich dann vor der Tür natürlich ohne Maske in der Menschenmenge stehend trinken darf. Okay, das ist Logik. So, und logisch ist eins, also Podcast ohne ihn geht nicht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er tatsächlich nach diesem Reise-Exkurs er jetzt schon mit den Hufen scharrt. Der Mann, der mal wieder richtig getippt hat, der Einzigartige. Der Mann, der so heißt wie das Gerät, wo er gleich reinspricht. Und damit meine ich nicht Laptop Stiefelhagen, sondern Mike Stiefelhagen.
Hallo Freunde, hallo Carsten, wie geht's euch?
Was ist mit dir los?
Ich bin gut drauf. Ich fand das letzte Spiel heute Nacht war super. Können wir gerne drüber reden. Ich bin heute gut drauf.
Tatsächlich. Das ist gut. Das ist gut, dass du gut drauf bist. Ich dann ist einer von uns gut drauf. Das ist einfach. Mir geht das alles auf den Sack.
Ich habe mir einfach gesagt, die ganzen. Also es gibt ein paar Hater da draußen. Ne?
Ja, lass sie doch.
Mir sind jetzt egal. Ich habe keinen Bock drüber zu reden. Ich will nur noch mit denen eine Folge aufnehmen, Spaß haben. Ich will sogar den Leuten da draußen helfen. Ich würde gerne vorneweg, bevor wir über hier Football und sonst was quatschen, einen Gruß rausschicken an den armen, lieben Erik. Erik, bei Instagram BreakEricDown, hat mir eine Story geschickt von seiner Freundin, die komplett die Wohnung in weihnachtsmäßiger Deko eingeschmückt hat.
Oh.
Das ist wirklich wie Kevin allein zu Hause in den Filmen. Komplett überall Lichterketten, alles leuchtet, Tannenbäume schon. Wahnsinn, ja? Also lieben Gruß an Amy, das ist die Freundin, die mag Football nicht, beziehungsweise sie interessiert sich nicht dafür. Daran müssen wir arbeiten, Erik.
Das ist schon mal ein Trennungsgrund.
So weit würde ich nicht gehen,
aber mag deinen Sport,
da muss man dran arbeiten. Ja? Also ich erwarte, dass Amy so ein bisschen Football zumindest versucht zu verstehen, anzuschauen, weil das wird die auch interessieren, wenn du so ein bisschen dich dafür interessierst.
Ja, du machst den falschen Ansatz. Pass auf, Erik, ich erkläre dir erstmal.
Nein, jetzt komm nicht, mach nichts mit Dolphins.
Nein, es ist Nehmen und Geben. Also, du erträgst die scheiß Otannebaumkacke, dann muss sie halt auf Football gucken. Ganz einfach.
Das ist ein
Geben und Nehmen.
Gruß an Erik, bleib stark und Amy,
Erik, du schaffst das schon. Erik, Beziehungstipps gibt's hier definitiv bei der Pille für den Mann. Und wir sind gerade bei Weihnachtsdeko, würde ich euch gerne kurz die nächste Geschichte erzählen. Ich lande in Hamburg. Wir haben zwei Terminals, in der Mitte ein Verbindungsstück, falls jemand den Hamburger Flughafen nicht kennt. Und möchte wie immer, also ich parke da mein Auto, gehe, will die Rolltreppe hochgehen. Nein, stopp. Ich denke, wieso? Und dieser Terminal ist geschlossen. Ich denke, wieso ist denn der jetzt zu? Also ich muss hier hoch. Naja, müssen Sie ganz außen rumgehen, dieser Terminal ist geschlossen. Denke, ja, okay, habe ich jetzt verstanden, ist geschlossen, gehe ich hoch. So. Dann gehe ich also hoch, denke mir, warum ist der Terminal denn zu? Zumal, also oben rannten diverse Leute rum. Ich denke mir, naja, egal. So, bin ich rausgegangen und treffe einen alten Schulfreund von mir, Frankie. Frankie Vollert heißt er mit ganzem Namen, also Frank Vollert. Und Frank Vollert verdient so mit Deko für Einkaufszentren überall auf der ganzen Welt. Also der macht in Dubai was, in Zürich und so weiter und so fort. Und er macht unter anderem auch, und jetzt Achtung Mike, jetzt erzähle ich dir die Geschichte, jetzt weißt du auch gleich, warum ich dir die Geschichte erzähle. Der macht die komplette Weihnachtsdeko als Grinch, der ist so wie wir beiden, so, für den Hamburger Flughafen. Und Achtung, auf dem Hamburger Flughafen wird es dieses Jahr keine Weihnachtsdeko geben.
Das darfst du Frohne nicht erzählen.
Ja, weil der Hamburger Flughafen beschlossen hat, dass ja Reisen, also so, das macht keinen Sinn und sie müssen Geld sparen und hast du nicht gesehen. Einziges Problem ist, Achtung, zum logisch Denken. Also in diesem Land läuft ganz viel falsch. Das haben sie gestern beschlossen, nachdem sie den Auftrag schon abgeschlossen hatten und die Ware auch schon angeliefert wurde. Somit müssen sie jetzt 75% bezahlen.
Oh Mann, ist das dumm.
Und die Weihnachtsdeko konnte er jetzt wieder mitnehmen. So, läuft also wunderbar in diesem Land. So, Weihnachtsdeko gibt es nicht auf dem Flughafen, aber es gibt jetzt auch nur noch ein Terminal. Ich weiß nicht, wie ich nächste Woche, nächste Woche frei. Aber danach wieder fliegen soll, ich habe keine Ahnung. Ich kriege das auf jeden Fall irgendwie hin. So, jetzt sollten wir uns aber über den Sport unterhalten, weswegen ich immer zu einem Spiel nach München fliegen darf, nämlich Football.
Ich würde gerne was einführen in unserem Podcast. Jetzt nach 100...
Einführen?
170, 80 Folgen. Ich weiß nicht, also wir steuern ja hart auf die 200 zu. Ich würde gerne was einführen.
Ja.
Ich würde gerne einen Award einführen. Und
jetzt
zwar den Dulli der Woche oder den die Luftpumpe der Woche. Also irgendwas Negatives, was noch nicht mal was mit Football zu tun hat. Irgendwas, was uns die Woche richtig krass geärgert hat oder enttäuscht hat und den hier auszeichnen. Ich hätte einen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob es dich schon erreicht hat, lieber Carsten, aber mein Dulli der Woche wäre Instagram.
Wieso?
Hast du schon das neue Instagram-Update runtergeladen?
Nein.
Ich hoffe nicht, weil das neue Update in Instagram, ich glaube, viele Hörer da draußen werden das jetzt fühlen, ist der größte Schmutz und Dreck überhaupt. Da hat sich alles verändert. Du kannst in Stories nicht mehr zoomen. Unten rechts, wo du irgendwie siehst, wer was geliked hat, gibt's nicht mehr. Da ist jetzt ein Shop, wie bei Facebook, wo du irgendwelche Sachen kaufen kannst. Wer kauft denn Sachen bei Instagram? Das Herz, wo du alles nachschauen kannst, ist jetzt oben rechts. Die Lupe ist woanders. Du findest dich überhaupt nicht mehr zurecht. Der Typ, der das entwickelt hat, dem wünsche ich eine Saison
lang
nur Jets-Spiele schauen. Das musst du jetzt nächstes Jahr machen. Nur Jets-Spiele schauen. Der Typ, der das Instagram-Update gemacht hat, das ist für mich der Dulli der Woche. Können wir jetzt gerne immer so führen. Du kannst auch gerne deinen auszeichnen. Für mich ganz klar diese Woche.
Da gehe ich mit. Der hat aber tatsächlich seinen Job bei Apple gemacht. Also weil ich habe, wie gesagt, ein neues Telefon und wollte das auch. Also genau dasselbe in grün. Vergiss es. Also iTunes hat jahrzehntelang funktioniert, bis einer meinte, wir machen alles anders. Seitdem funktioniert nichts mehr. Mir fehlten bei meinen Hörspielen plötzlich zwei Titel mittendrin. Macht total Sinn, wenn du nicht weißt, wer der Mörder ist. Gut, so.
So, jetzt haben wir den ganzen Hass so ein bisschen abgelassen.
Vielleicht. Boah, das ist aber auch schon wieder, wir haben schon wieder einen Lauf hier. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Hau gut, raus, komm.
Ja,
alles los, Carsten. Wir sind ein Selbsthilfe-Podcast.
Dulli der Woche. Selbsthilfe-Podcast. Könnt ihr mir mal eine Sache erklären? Also, wir wohnen ja immer in demselben Hotel in München. Und wenn Roman jetzt zuhört, spätestens jetzt schlägt er die Hände vom Kopf und sagt, das macht er nicht. Doch, das macht er. Da gibt es kein Frühstücksbuffet mehr. Ja, Gastronomieverbot. Ich darf nicht mal einen Lutschbonbon in der Lufthansa-Lounge konsumieren. Wir dürfen nur zwei Brötchen bestellen. Wir kriegen da eine Tüte, damit wir überhaupt was zum Frühstück kriegen. Überleg mal, so ein Roman, Motzkos und ich, wir sind jetzt beide irgendwie 1,90 groß, zwei Brötchen. Und du weißt, wie klein diese bayerischen Mini-Brötchen sind. Entschuldigung, da liegt ein kleines Stück Käse. Wie fanden sie ihren Käse durch Zufall auf dem Salatblatt? Also davon werde ich nicht satt. So, das ist der nächste Dulli der Woche. Oh geil, das macht Spaß. Dullis der Woche verteilen.
Dullis der Woche, können wir auszeichnen. Ja, komm. Dann lass uns einsteigen in diesen Spieltag. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was das Tippspiel angeht, könnte ich mal den Dulli der Woche gewinnen. Wir gehen mal ins erste Spiel, weil das hat auch Ambitionen für Dulli der Woche als Spiel. Die Houston Texans waren gefordert bei den Cleveland Browns. Und du hast auf die Browns gesetzt, ich habe auf die Texans gesetzt. Die Browns haben gewonnen, aber
das war hässlich.
Das war kein schönes Footballspiel mit 10-7. Und kurz vor dem vierten Viertel stand es 3-0 für die Browns. Was hat denn da los? Hatten die keinen Bock auf Punkte oder war die Defense so krass?
Ja, also salopp gesagt, das ist schlecht. Also ich hab's mir, also mir fallen da jetzt ganz viele Dinge ein. Ja, und Baker Mayfield sieht mit seinem Mantel aus, als wäre er irgendwie ein Sith Lord bei Star Wars. Alles cool, schöne Vergleiche, super, läuft. Aber nee, ehrlich, okay, wir können doch das Wetter schieben. Also am Anfang hat es da gestürmt, es sah aus wie beim Edgar Wallace-Film. Es war alles nicht schön und das Spiel zog sich auch so durch. Das war wie so ein schlechter B-Movie-Horrorfilm. Das war alles scheiße. Und das meine ich echt ernst. Tackling, scheiße. Der Einzige, der, und das muss ich jetzt mal ganz deutlich, also wer den Job verstanden hat, also der Einzige, der rein theoretisch jetzt ein besserer Running Back ist als Todd Gurley, war tatsächlich, genau, der Running Back der Cleveland Browns. Also tatsächlich zu verstehen, okay, warte mal, ich laufe besser ins Aus, großartig. Alle Fantasy-Besitzer, schlechte Laune, aber zeigt, der Mann hat tatsächlich Spielverständnis. Nicht das ist die einzige Erkenntnis, die ich positiv aus diesem Spiel rausnehmen kann.
Genau, der nach dem Spiel auch gesagt hat, er ist eben ein Teamwork-Spieler, dem ist der Touchdown für die Statistik auch egal, wenn es cleverer ist, da rauszusteppen, dann macht er das. War für mich auch auf jeden Fall die Szene des Spiels. Das Negative im Spiel war das Passspiel, also egal ob der Sean Watson oder Baker Mayfield, klar, das Wetter hat eine riesengroße Rolle.
Ja, aber das kannst du nicht sagen. Also es gibt Spiele in tropischen Regenstürmen, die hatten irgendwie 300, 400 Yards Passing. Ja, es geht.
Es hat einen Einfluss, sagen wir es mal so. Deswegen war das Laufspiel gefordert und das war ganz klar gesehen, Nick Chubb und Kareem Hunt haben ausgereicht, wenn du auf der anderen Seite Duke Johnson hast. Da ging eben wenig zusammen bei den Texans. Die Defense war gar nicht so schlecht auf beiden Seiten. Die war wirklich vollkommen in Ordnung, deswegen wurden auch Punkte so lange ferngehalten. Aber ich glaube, die Texans hätten dieses Spiel auch gewinnen können. So, die Browns 10-7 stehen jetzt 6-3, die Texans 2-7.
Flasht mich jetzt gar nicht. Sonst verteile ich wieder einen Dulli der Woche. Okay. Also Dullis der Woche sind die beiden, die länger als 2 Minuten über dieses Spiel reden.
Gut, dann gibt es jetzt erstmal einen Punkt für dich im Tippspiel, weil du richtig getippt hast und wir gehen direkt zum nächsten.
Also gibt es nur einen Dulli, aber das ist ein anderes Thema. So, nächstes Spiel.
Oh ja, das Washington Football Team gegen die Detroit Lions.
Das war richtig geiler Football, jetzt mal ohne Scheiß. Was war denn da los? Heide Witzka, NFC Least, also die Washington Redskins, a.k.a. wir haben immer noch kein Logo, weil wir uns noch keins einfallen haben lassen. Wir spielen jetzt tatsächlich gegen die Detroit Lions. Wir liegen hinten gegen die Detroit Lions. Und dann macht Alex Smith tatsächlich, ich finde diese Hollywood-Geschichte, sie wird immer runder. Deswegen ist es ärgerlich tatsächlich, dass sie es am Ende hinten raus verkackt haben. Denn Matthew Stafford, also ich weiß nicht, wie lange, also ich weiß, wie lange Mike schon Football guckt. Ich weiß nicht, wie lange die meisten von euch da draußen Football gucken. Aber ein Matthew Stafford mit wenig Sekunden auf der Uhr den Ball zurückzugeben, ist keine gute Idee. Das ist ungefähr so, als wenn du dich vor Mike Tyson hinstellst und sagst, pass mal auf, ich finde, du lispelst irgendwie komisch, finde ich lächerlich. Du weißt, das tut weh.
Ja, auf jeden Fall. Also Matt Stafford, 3 Touchdown-Pässe, 267 Yards, oder 76 Yards, 127,8 sein Rating, hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Ich muss auch sagen, das Spiel war cooler und besser und attraktiver anzusehen, als man es dachte.
Ja, überleg mal, das Spiel Detroit Lions gegen Washington Football Team war spannender und interessanter als Houston Deshaun fucking Watson gegen Baker. Ich bin der erste Pick vor allen Mayfield. Da läuft doch irgendwas in dieser Liga schief.
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Defense der Lions. Also da gab es ein paar seltsame Calls. Also es war ganz oft so, dass irgendein Spieler plötzlich ganz frei war von Washington. Die haben das gut genutzt und ich habe ja, also du hast auf das Washington Football Team gesetzt, ich auf die Lions, weil ich gesagt habe, ja, Alex Smith schön und gut, aber das reicht nicht. Ich möchte das ein bisschen relativieren. Also ja, die Lions haben gewonnen, ist jetzt erstmal beiseite, weil Alex Smith musste am Ende auch unfassbar viel scoren, um noch an die Lions irgendwie ranzukommen. Also 17 Punkte im vierten Viertel. Viele Risikowürfe bei, die noch ein bisschen die Statistik schmälern. 390 Yards, das ist mega für Alex Smith mit der Geschichte. Das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, war halt dann so die Effektivität in der Red Zone im Passing Game, weil er hat keinen Touchdown-Pass geworfen. Aber insgesamt war das ein sehr gutes Spiel von Alex Smith. Natürlich, man merkt noch hier und da, er ist nicht ganz der Alte, aber wie früher, er steht für Spektakel. Also das kannst du ja nicht abreden. Deswegen hat es Spaß gemacht zuzuschauen und das Running Game des Washington Football Teams war jetzt auch eher so, also Touchdown-mäßig gut, aber Yards-mäßig.
Nö, okay. Also wenn der beste Gibson ist mit 45 Yards, danach kommt hier, ich will immer sagen Taurin, aber er heißt McLaurin, also 27 und dann kommt, also dann geht schon abwärts in den...
Also McKissick hatte einen Lauf, glaube ich, für minus 20 Yards einmal, das war ganz seltsam, ja. Der ist in die falsche Richtung gelaufen, also das Spiel war echt cool anzusehen, es hätten beide Teams gewinnen können, letztendlich waren es die Lions, deswegen nehme ich gerne den Punkt fürs Tippspiel mit, aber Washington hätte es genauso verdient gehabt.
So. Oh, ich finde diese Rubrik, je länger ich drüber nachdenke, Dulli der Woche, gut, sie hätten mir vor Wochen schon einführen müssen. Da fallen mir im Nachhinein so viele Leute ein, die ich gerne vom Bus geworfen hätte. Meine Fresse, das wird ein Hasspredigerpodcast hier.
Ja, nicht Dulli der Woche, sondern wir machen Dullis der Woche.
Dann haben ja, da können wir mehrere. Machen wir Platz 1 bis 86. Das wird geil. Ho, ho, ho.
Auf zum nächsten Spiel. Die Jacksonville Jaguars haben gegen die Green Bay Packers gespielt. Wir waren uns beide relativ, also... Die Packers waren haushoher Favorit für eigentlich jeden da draußen. Die Jacks haben es ihnen aber verdammt schwer gemacht. Bis zur letzten Sekunde war es eigentlich ein spannendes Spiel. Und das hat mich ein bisschen verwundert. Also ja, die Packers vor allem, also ein paar Spiele haben richtig gut gespielt. Unter anderem, wer hätte es gedacht, mal wieder Aaron Rodgers war eigentlich ganz gut. Und den ich gerne kritisiere, Marquez Valdes-Scantling hat wahrscheinlich mit seinem bestes Spiel gemacht im Trikot.
Mit dem Schiedsrichter zusammen. Also der hat für ihn vorgeblockt, das muss man sagen.
Das war, also wer die Szene nicht gesehen hat.
Großartig, er läuft eine beginnt eine Flyroute, geht, biegt dann nach innen ab, also zu einer Postroute und da kommt ein Schiedsrichter angeflogen. Und dieser Schiedsrichter ist völlig überrascht davon, wie schnell Valdes-Scantling abbiegt. So. Und denkt sich, oh, da muss ich auch abbiegen. Das geht aber nicht. Physikalisch, wenn das Momentum, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung, wenn das alles in eine Richtung geht, kannst du nicht auf den Bierdeckel wenden. Und somit nimmt er tatsächlich den Spieler der Jacksonville Jaguars raus. Mit einem sauberen Vorblock. Kann man machen.
Das war wirklich, also war eine ganz seltsame Situation. Sonst war es ein spannendes Spiel. Devonta Adams mit einem geilen Catch. Es gab einen geilen Punt-Return.
Wir haben dazu, warte, bevor du jetzt hier, Kollege, wir haben so viel Sprachnachrichten heute wie noch nie. Also ich musste schon selektieren. Ich drücke auf Play. Kommt nichts. Achso, ich muss auch richtig drauf drücken. Ich habe einen dicken Daumen, aber der funktioniert nicht. Das ist natürlich ein Problem.
Ich verspreche mir jeden Kommentar gerade.
Nee, das ist jetzt ohne Kack, das ist der nächste Dulli der Woche, der dieses Update hier bei iTunes erfunden hat, dieser Heckenpenner. Meine Fresse, es hat doch monatelang funktioniert und jetzt funktioniert es nicht.
Geht's gar nicht? Nimm den kleinen Finger.
Ich verstehe es nicht. Ich drücke auf Play. Es kommt aber nichts.
Läufst du vielleicht wieder im Wohnzimmer? Schreckt sich Emma über eine Stimme, die
fremd ist. Nee, Emma habe ich ja noch nicht abgeholt, weil Emma ist ja noch nicht da. Emma ist noch bei Oma und lässt es sich gut gehen. So, warte mal, ich trenne jetzt hier mal Eisblut. Du willst mich. Eben lief doch die Melodie, oder nicht?
Wir haben Zeit. Ja, eben lief die Melodie. Da hat es auch geklappt. Hast du Bluetooth dich falsch connected oder?
Warte doch mal bitte eben. Nicht reden jetzt. Ich kann nicht multitasking. Wo ist denn jetzt der scheiß Ton hier?
Und sonst, Leute, wie geht's euch so?
Wollt ihr mich natzen oder was?
Also ich habe einen Kandidaten für Dulli der Woche. Carsten.
Ja, ich höre nichts. Ach, leck mich doch am Arsch hier. Ehrlich.
Ja, wir haben so viele Sprachnachrichten bekommen wie noch nie, aber wir können sie nicht abspielen, weil es ein iTunes Update eben gab.
Ey, ich fühle mich gerade verarscht. Es ist alles auf laut gedreht. Alles. Wo kommt denn der Ton raus?
Ist das Handy auf laut?
Ja, aber sowas von. Mehr laut kann ich nicht. Oh, leck mich am Arsch. Red erstmal weiter, ich finde das. Mach mal weiter jetzt. Komm, erzähl mal irgendwas zu den Packers. Mach mal eine tiefgehende Spielanalyse über jedes einzelne Play. Ich brauche mindestens eine halbe Stunde, bis diese Scheiße hier läuft.
Mach doch einfach mal das Handy aus und wieder an. Das funktioniert bei älteren Menschen meistens. So, da ist der Bus. Schub, schub, Alter.
Das ist aber eine Idee. Warte, ich mach's.
Ja, siehst du, ist doch meistens so. Einfach mal, haben Sie das Gerät schon neu gestartet? Vielleicht passiert dann ja. Mach doch mal.
Drück
mal
jetzt, lange. Jetzt sag das Telefon, du kannst mich auch was fragen. Ja, das ist mir klar.
Keine Termine und leicht einsitzen. Carsten Spengemann bei Podcast.
Jetzt mal ehrlich, Siri. Ich habe dich noch nicht mal installiert. Insofern halte dich bitte aus meinem Gespräch mit Mike raus.
Jetzt Podcast zu dritt. Carsten Spengemann, Mike Stieflang und Siri.
Ja, so. Wo schalte ich denn so ein iPhone aus?
Also, Sie drücken bitte obere rechte Taste lange. Also die schließen, die, wenn du das iPhone schließt.
Weißt du, ich war so glücklich rechts mit meinem
Mittel. Oder der Daumen links ist, nee, andersrum.
Jetzt schreib die hier mit. Das ist das Ergebnis meiner Websuche. Was denn für eine Websuche, Mädchen?
Okay, wieso? Pass auf, du nimmst dein Handy in die Hand, ja? Das habe ich
gefunden. Ja, das ist schön, dass du was gefunden hast. Aber guck mal, jetzt ist es laut. Warte, ich hab's. Ja, ich sprach nachher wieder nicht. Och nee, was jetzt auch, ehrlich, es tut mir unheimlich leid an alle da draußen. Ich habe hier alles vorbereitet.
Drück mal beim Handy oben rechts auf die Taste.
Oben ich drücke rechts. Seit oben rechts auf die Taste.
Lange gedrückt halten. So
ja,
lange.
Dann kommt, wie kann ich dir helfen?
Nein, da kommt Ausschalten.
Das
habe ich mir gedacht.
Ja.
Das hat sie hey, was für eine Taste drückst du denn da? Was für ein iPhone hast du denn?
Dieses 11 Pro, oh kack Gott. Die Wand an.
Ja, warte mal ganz kurz. Ah nee, ich kann nicht, froh nicht im Meeting. Ich das richtig verstanden. Ja gut. Warte.
Gut, pass auf. Jetzt ohne Sprachnachricht. Wir können ja hier nicht irgendwie so eine Siri-Show machen.
Wir sind ein Live-Podcast. So, iPhone 11 Pro ausschalten. So, wir machen das jetzt. Ich zeige dem Opi, wie das funktioniert. Halte eine der Lautstärke-Tasten und die Seitentaste so lange
gedrückt. Siehst du, hast gesagt.
Pass auf. Links und rechts. Ja, ich habe ein älteres iPhone. So. Wie schalte ich mein Handy aus, ey? 16.11.2020. Bitte alle aufschreiben.
Ja, weil ich schalte es ja nie aus. Wie schalte ich es wieder an?
So, aber. Das verrate ich dir nicht, dein Problem.
Oh, warte, der so. Apfel kommt. Ich bin aufgeregt. So, das Ding ist ja, dass ich habe normalerweise ein Huawei-Telefon. Damit war ich sehr, sehr glücklich. Das hat immer bestens funktioniert. Das funktioniert auch heute noch. Aber ich brauchte halt für die Arbeit, wurde mir dieses Ding hier zugeteilt. Ich habe privat also dieses Huawei. Das funktioniert perfekt. So, vielleicht bin ich auch einfach inzwischen ein Android-Kind. Das kann ja sein. Aber das hier, das geht nicht. Das ist der letzte Scheiß. So, das meine ich echt ernst.
Ja, ist okay. Also,
ich muss jetzt meinen PIN eingeben. Den sage ich natürlich nicht laut. Ist klar, ne?
Ja, gib mal ein. 1998, dein Geburtsjahr.
So, ich wäre jetzt soweit, also auf bei hier nochmal, also warte, hier, Packers. So. Es geht!
Von ihr!
Ich dreh durch!
Ja, hau raus!
Man könnte ja nur sagen, als Packers-Fan, wir sind nochmal im blauen Auge davongekommen gegen die Jaguars. Aber Carsten, gerade an dich als Defender,
Technik-Fan. Die Frage.
Ist es nur das Playcalling der Defense, was einem solche Sorgen bereiten muss? Brauchen wir vielleicht dringender als gedacht mal frischen Wind und einen neuen Defense-Koordinator. Sicherlich gefühlt auf Mittellinebacker fehlt es auch noch. Aber die restliche Besetzung ist nicht die schlechteste. Und trotzdem, finde ich, wirkt das Playcalling doch sehr eintönig. Und ja, es kann eben nicht nur die Offense sein, die die Spiele gewinnt. Und ich finde auch gar nicht, dass das große Receiver-Problem in der Offense da ist, wenn Lazar, der sich gut entwickelt hat, und eben Adams da sind, läuft es ganz gut. Aber irgendwie fehlt vielleicht der Dritte. Aber ich denke, unser Problem ist eher die Defense. Wäre nett, wenn du dich mal zu äußerst. Ansonsten macht weiter so. Geiler Podcast.
Thank you very much. Und das Schöne ist, ich habe... Also, es geht... Ich bin so glücklich jetzt. Ohne Scheiß, jetzt bin ich glücklich. Das sind so, ich verzweifle ja an dieser, also ich habe, pass auf, ich habe ja früher immer, als ich meinen ersten CD-Player kriegte und so, habe ich immer meinen Vater gelacht, der gesagt hat, das funktioniert alles nicht. Jetzt geht's mir so, jetzt geht's mir genauso. Jetzt geht's mir genau, es ist scheiße, es ist, ich werde alt. Es ist jetzt offiziell soweit. Ich kann
dir wenigstens was zeigen. Ja, also, willst du zuerst, du bist, die Frage ging eher an dich, du bist
halt so, die Fender. So, jetzt muss ich wieder den Erklärbär machen. Ja, definitiv. Um deine Frage jetzt erstmal aufzugreifen, also kreatives Defensive Play Calling, damit das gut aussieht, ist für den Arsch. Also du tanzt da nicht irgendwie nach Haltungsnoten, sondern du tanzt nach Körpertreffern. Du kriegst auch irgendwie beim Schwergewichtsboxkampf, kriegst du nicht Haltungsnoten, sondern du kriegst Punkte für Treffer. Und das ist genau der Punkt. Du musst nicht jeden Spielzug blitzen. Das sieht natürlich viel cooler aus. Es ist geil, wenn da der Cornerback angelaufen kommt. Bam, bam, bam. Ist alles schön. Funktioniert aber meistens nicht. Eine solide Defense basiert meistens erstmal darauf, dass du vorne Druck generierst. Haben wir vor, glaube ich, 80 oder 70 oder 90 Folgen schon mal drüber philosophiert. Wenn du vorne einigermaßen Druck generieren kannst, dann hast du hinten natürlich einen leichteren Job. Auf der anderen Seite, wenn du hinten ordentlich covern kannst, also wenn du gegebenenfalls einen Jalen Ramsey da hinten stehen hast oder was auch immer, der deinen Nummer 1 Receiver wie jetzt bei den Seattle Seahawks mit DK Metcalf einfach komplett rausnimmst, dann hast du natürlich den Riesenvorteil, dass du vorne vielleicht eine Sekunde länger Zeit hast. Das ist wie der kaukasische Kreidekreis. Das eine geht nicht ohne das andere. Der gordische Knoten geht da nicht auf, der ist zu. Da kannst du machen, was du willst. Das ist nun mal so. Und der wichtige Teil ist eigentlich der Zwischenteil. Und du hast das ganz richtig erkannt. Auf Linebacker muss da definitiv was passieren. Du brauchst eine richtig geile Maschine aller, keine Ahnung, in der Kategorie, ich will jetzt nicht immer Luke Kuechly nennen, weil Luke Kuechly ist ein Ausnahmeathlet. Das ist so, als wenn du auf alle Marvel und Tralala und DC-Helden guckst und sagst, ja, wir brauchen einen neuen Superman. Nee, du brauchst tatsächlich irgendjemanden, du brauchst einen Superhelden. Du brauchst jemanden, der da heraussticht. Gibt's in der nächsten Draft tatsächlich 2, 3, 4, für die ich mich auch lang machen würde. Da würde ich tatsächlich sagen, okay, komm, da müssen wir tatsächlich jetzt mal investieren. Ich weiß, du brauchst auch einen definitiven Receiver. Also das ist tatsächlich so das, wo ich sage, also eine heikle Geschichte. Gehst du in 1 auf Defense, gehst du in 2 auf Offense oder andersrum? Du brauchst beides. Du brauchst einen neuen Speedstar, du brauchst O-Line, hast du mit dem biertrinkenden Vernichtungsmaschinchen der Bakhtiari, hast du irgendwie alles richtig gemacht. Da hast du verlängert für über 100 Millionen. Also O-Line steht. So, jetzt kümmere dich nur noch um Receiver, vielleicht nochmal einen richtig schnellen, agilen neuen Tight End. Es geht immer, brauchst du 2, 3 von über die ganze Saison, weil verletzungsbedingt fällt immer einer aus. Und dann wirklich Linebacker und vielleicht einen über Safety und dann bist du fertig. So, also das ist das, was ihr machen müsst. Und davon habt ihr zu Deutsch 80% bei den Green Bay Packers schon mal fertig, 70%. Ihr seid halt hinten noch ein bisschen unerfahren. Da ist halt viel, viel Unruhe drin, das siehst du. Da fehlt so ein Routinier wie Wagner, der da vorne den Verkehr regelt, oder wie Safety Harrison Smith bei den Vikings. Findest du halt nicht an jeder Straßenecke, aber du findest sie in der Draft. Und das wäre wahrscheinlich die nächste Aufgabe für die Packers.
Hä, wo sind wir denn hier? Mi hoch 10 oder was? Die Packers stehen 7-2. Die haben
ihn nicht
was.
Ich habe die Frage beantwortet.
Ich würde die anders beantworten. Also du hast natürlich recht, du bist der Defender, ich bin nur ein Kind aus München, aber die Packers haben 24-20 gegen echt gute und aufopfernde Jaguars gespielt.
Ja.
Die Jaguars haben einen Touchdown erzielt.
Ja.
Der Rest waren Field Goals oder eben der Return, der ultra krass ist.
Ja.
Ansonsten, die Defense der Packers mit dem Smith-Gespann, also Preston und Za'Darius, Christian Kirksey oder auch Rashan Gary. Das ist die 10th Defense der Liga, was zugelassene Yards und Punkte angeht. Das Einzige, wo sie so ein bisschen haken, sind die Interceptions, die sie machen, also die sie fangen quasi. Das sind nur 4. Das ist eher im unteren Drittel der NFL-Statistik zu finden. Also du kannst sagen, dass die Secondary kann ein bisschen was machen, aber jetzt sich da über die Linebacker zu beschweren oder den Tight End, dann fehlt fast jedem Team noch irgendwas.
Das ist
ein bisschen, also auch, die haben jetzt ein blaues Auge, ja, aber die stehen 7-2. Die Packers sind nach wie vor ein Top-5-Team dieser NFL. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, von wegen, ich mag den Podcast, aber Mike haut immer so auf die Packers drauf. Guck mal, Leute, zum ersten Mal jetzt.
Ja, zum ersten Mal macht das nicht. Das ist ja, der ist heute auf Liebe geben unterwegs. Ja, der hat heute, der beischlaft die Packers in jedes Käseloch.
Ja, sehr gerne. So, es ist ein blaues Auge, die Jaguars. Und ja, es ist nicht optimal gelaufen. So Spiele gibt's aber auch. Die Jaguars haben sich das Herz rausgespielt. Die hatten richtig geile Plays, richtig kreativ gespielt. Das mit einem unerfahrenen Quarterback wie Jake Luton, der jetzt auch nicht sein bestes Spiel gezeigt hat. Aber James Robinson, der einzige Rusher auf dem Feld, hat alles gegeben. Die Receiver haben alles gegeben. Die Defense der Jaguars hat, so gut es geht, versucht, die krasse Offense der Packers im Griff zu halten. Also ich finde, das war ein geiles Spiel, wo die Jacks absolut ans Limit gegangen sind und die Packers herausgefordert haben. Die Packers haben das Spiel gewonnen. Das ist alles, was zählt. Die stehen 7-2. Natürlich, für das perfekte Team fehlt dir immer irgendwas. Das ist ja das Geile an der NFL, dass jedes Team einen gewissen Cap-Space hat und irgendwo gibt's immer Abstriche. Da muss halt sagen, gut, wir verlängern halt mega krass mit unserem besten O-Liner, dafür fehlt das Geld halt da, geht nicht anders. Das ist halt das Prinzip der NFL, das macht ja auch Spaß, dass jedes Team nicht das traumperfekte Team aufstellen kann, außer die Chiefs, sondern eben, dass du...
Die haben eine Gelddruckmaschine, da geht alles.
Dass du immer gucken musst und ich kann aus eigener Erfahrung als Patriots-Fan gerade sagen, freut euch über euer Team, ja, das ist schon ganz gut. Und wenn es mal so ein Spiel gibt wie gegen die Jacks, haltet's aus, Packers-Fans. Ihr habt dieses Jahr echt gute Chancen und vertraut diesem Team, diesem Play-Calling, egal ob eine Defense oder Offense. Interessant wird's dann gegen starke Teams, aber ich finde, wenn die
genau Packers... Genau darauf münzt ja auch die Frage. Denn
wenn die Packers einen guten Tag haben...
Wenn die Packers einen guten Tag haben, offensivtechnisch, wow, defensivtechnisch, ja... So, statistisch gesehen, musst du aber auch erstmal gucken, wenn du die ganze Zeit, du hast einen Aaron Rodgers, der das Feld tatsächlich sehr zeitintensiv runtermarschiert, dann hast du es natürlich als Defense auch einfacher. Aber ich sage nur einen Namen, den schmeiße ich jetzt schon mal in den Raum. Ich kann ihn zwar nicht aussprechen, aber ich mache es trotzdem. Jeremiah ist der Vorname und Owusu-Koromoa. Ich versuch's nochmal. Jeremiah Owusu-Koromoa, genau. So, ist Linebacker von Notre Dame. Das ist so ein Ding, ganz ehrlich, Plug and Play. Das ist so, der wird aus der ersten Runde wahrscheinlich rausfallen. Der geht so am, ich würde sagen 32, 36, wenn alles normal läuft, wenn da keiner durchdreht und tradet und macht und tut. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass die Packers wohl dann tatsächlich doch irgendwie die Playoffs erreichen sollten, was für eine Überraschung, und da dann auch ziemlich weit kommen sollten, wären sie natürlich am Ende der ersten Runde. Und dann ist Jeremiah Owusu-Koromoa tatsächlich die perfekte Lösung für das, was wir gerade alles angesprochen haben. So, Packers, fertig, Haken dran, Mund abwischen. Wie haben wir getippt?
Wir haben beide auf die Packers gesetzt, heißt auch, wir kriegen beide einen Punkt. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich so dringend Linebacker brauchen, aber die Packers-Fans da draußen werden wahrscheinlich sagen, ja, wir müssen noch besser werden.
Also ja, man muss auch immer, das Ziel ist ja oben, man muss ja sich nicht immer an diesem berühmten Stiefelhaken-Zitat, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss, orientieren. Man kann ja auch mal sagen, so, wir brauchen jetzt mal Fragen. Überleg mal, wo waren die Panthers mit einem überragenden Mittellinebacker, der den Verkehr gesteuert hat? Genau.
Ja, aber ganz kurz, findest du Smith keinen guten Spieler?
Boah, Alter, jetzt vergleichst du bitte nicht. Also,
nicht mit Kuechly, aber mit einem guten Linebacker.
Ja, aber da ist noch Luft nach oben. Ja, also, Luft
nach oben, ey. Also,
Also bitte. Ja. Also Luke Kuechly, also der sitzt jetzt zu Hause auf der Couch irgendwo in Carolina, hat Schluck auf, weil wir beide von ihm sprechen.
Aber das ist so, wenn ich sagen würde, ich bin Schalke-Fan, ich wünsche mir im Sturm irgendwas, ich hätte gern Messi. Oh. Weißt du, das ist ein bisschen übertrieben, aber okay.
Ja, aber wenn du einen Messi in der Draft für Ume kriegen kannst, dann hol ihn dir doch. Da liegt es ja an deiner Scouting-Abteilung, einen Messi zu finden. Jetzt oder einen Ronaldo.
Jetzt hast du den Vergleich aber krass hochgelegt. Ja. Okay, wir haben beide auf die Packers gesetzt. Es war ein knappes Spiel. Ich würde da echt nochmal Props an die Jaguars raushauen. Das haben sie gut gemacht gegen so ein gutes Team. Aber leider stehen sie jetzt trotzdem 1-8 und auswärts 0-5, die Jacks. Das nächste Spiel ist kein Kandidat zum Dulli der Woche, denn die Eagles und die Giants haben eigentlich... ein attraktives Spiel hingezaubert. Komm,
warte, ganz kurz. mache ich ihn jetzt, nein, ich mache ihn nicht zum Dulli der Woche. Ich habe euch doch von meinem Freund André erzählt, der mit den Dr. Pepper Dosen. Ihr wisst schon, der sich gewaltig drauf gefreut hat, zu sehen, wie die Eagles die Giants schlagen. Mein Anruf heute, als ich in Hamburg gelandet war, war nicht zu Hause bei meiner Mutter, dass ich jetzt den Hund abhole, weil ich ja wusste, ich nehme erst mit Mike den Podcast auf, sondern ich habe André angerufen. Und ich habe André gefragt, wie es ihm denn geht. Die Antwort war, ich sag mal so, da war sehr viel, also dagegen sind Mike und ich sehr harmlos. Das war nicht schön, das Telefonat.
Naja.
Und also sagen wir es mal so, statt Dr. Pepper hat er irgendwann zu Alkohol gewechselt, weil er gesagt hat, er kann sich das Elend nicht mehr schön saufen. Und ich finde, dieser Satz bringt dieses Spiel auf den Punkt. Die Eagles haben tatsächlich, Achtung festhalten, gegen die Giants verloren. Ich bin mehr als positiv überrascht von dem, was die Giants zu leisten imstande sind. Und auch wenn es die NFC Least bleibt, sie haben trotzdem gewonnen. Und einer davon kommt in die Playoffs.
Du hast von André erzählt und du hast auch scheinbar auf ihn gehört, weil du hast auf die Eagles gesetzt. Ich habe dir gesagt, André, es tut mir sehr leid, aber die Giants werden dieses Spiel gewinnen.
Das habe ich vergessen. Scheiße, André, du Pfeife.
Die haben mir zuletzt nämlich sehr gut gefallen. So war es auch. Und es war ja nicht mal eine krasse, also eine mega krasse Leistung der Giants. Es hat einfach gereicht, um die Eagles zu schlagen. Und du bist ja jemand, der sehr gerne Carson Wentz von Bus wirft. Ich bin ja noch jemand,
der
gerne...
Digga, der springt inzwischen freiwillig vom Bus.
Ich bin noch eigentlich
der jemand... Der wohnt im Buslager.
Der gerne ihn in Schutz nimmt hier und da, weil ich sage, er hat hier und da die Waffen.
Aber jetzt nicht mehr.
Ja, warte doch mal. Ich bin ja ein ehrlicher Typ, ja? Also ich stehe zu meiner Meinung und wenn ihr auch mal daneben sein sollte, dann sage ich das auch. Und das möchte ich hier gerade versuchen. Ich nehme Carson Wentz eigentlich immer in Schutz. In diesem Spiel werfe ich ihn mit Carsten zusammen vor diesen Bus, weil... Also mit Richard Rodgers, Jalen Reagor, Greg Ward hast du jetzt ein paar Receiver gehabt. Jalen Reagor kam ja zurück von der Verletzung. Die jetzt wieder, die können schon Bälle fangen gegen eine Giants Defense. Und ja, da gab es einige Bälle in diesem Spiel von Wentz, die ich nicht ganz verstanden habe. Oder Entscheidungen, die ich nicht ganz verstanden habe, wohin der Ball gehen sollte. Deswegen da in dem Spiel gegen Daniel Jones, da hat mir Carson Wentz wirklich nicht gefallen. Also gebe ich gerne mal zu, da war er wirklich so schwach, wie viele aktuell sagen.
Ich bin...
Ja, kann man doch mal sagen.
Immer noch echt genervt, dass ich tatsächlich so dumm war, wirklich so dumm war, auf André zu hören und tatsächlich zu sagen, ja, so läuft bei mir. Ich setze auf, bin ich nicht weich im Kopf oder was? Statistisch gesehen, Stand heute, also just in diesem Moment, ich habe das hier mal eben kurz ausgewertet, ist Carson Wentz im Mittelfeld der NFL zu finden, im Mittelfeld. Finanziell ist er ganz weit vorne, also der kriegt ordentlich Schotter dafür überwiesen. Rutscht aber, also das ist wie so ein Paternoster, es geht immer weiter runter, dynamisch immer weiter runter. Dann, also ich verstehe nicht, wie ein Mensch, der Millionen mit diesem Sport verdient, nicht mal in der Lage ist, sich auf die Snaps seines Centers zu konzentrieren. Da waren Fehler dabei, die passieren beim Pee-Wee-Football. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo ist das Problem bei den Eagles? Sind die Eagles, ist der Lockerroom irgendwie, ist der gespalten, haben die keinen Bock mehr? Ich begreife es nicht, das wirkt nicht mehr wie das Team, was im Super Bowl mit Trickplays und hast du nicht gesehen, mal eben kurz die Patriots rasiert hat. Das wirkt eher so wie, oh, ist die Saison bald um, können wir neu anfangen, kann mal einer den Reset-Knopf drücken. Naja, irgendwas stimmt da nicht.
Stopp mal, so hart würde ich es wieder nicht sagen, weil sie sind ja nach wie vor, das ist ja das Traurige, mit 3-5-1 Division-Leader der NFC East, also trotz dieser Niederlage führen sie ja weiterhin
das. Ja, das ist so, als wenn du zu einem schielenden Kind sagst, ach, du schielst, aber das ist nicht schlimm, du musst so gucken. Das ist ja nicht normal.
Platz 1 ist Platz 1, also der Locker-Room, wenn das so wäre, müsste sich jetzt nicht irgendwie vergraben und sagen, die Saison ist vorbei, kannst schon umgehen, weil sie führen ja trotz dieser sehr mäßigen Leistung oder Nichtleistung immer noch. Und Carson Wentz hat ja auch noch 2 Fumbles im Spiel gemacht, also nicht nur schlecht geworfen, sondern auch den Ball nicht beschützt. Ich finde die Defense der Eagles gar nicht mal so schlecht. Also wenn du siehst, nee. Brandon Graham ist für mich einer der besten Defense, sag mal, einer der besten 15 Defense-Spieler dieses Jahr, Brandon Graham, der haut da noch einiges weg. Ich glaube eher das Problem ist, dass sie halt wirklich auch viele Ausfälle hatten dieses Jahr, vor allem in der O-Line. Also die gefühlt ganze O-Line fehlt, ja, das macht es dann natürlich nicht einfacher. Du hast einen extremen Wechsel auf die Receiver-Position, weil da dauernd Spieler fehlen. Also es kommt schon einiges zusammen, nichtsdestotrotz musst du in dieser Division als Eagles besser spielen und so ein Spiel gegen die Giants darfst du eigentlich auch nicht verlieren. Und die Giants wiederum, um mal kurz auch um die zu sprechen, wenn da jetzt noch so ein Saquon Barkley fit wäre, ja, also nichts gegen German, der hat das gestern gar nicht so schlecht gemacht, wenn Saquon Barkley dann noch als krasse Waffe fit rumlaufen würde, das die würden da cool durchmarschieren, durch die aktuelle NFC East. Also schade, dass der fehlt. Den Giants gönne ich's. Freut mich, dass ja die Giants da ein bisschen aus dem Loch rauskommen.
So, du sagst es ganz richtig, die Defense der Eagles ist gar nicht so schlecht. Wenn du allerdings permanent auf dem Feld bist, weil deine Offense nicht zustande kriegst, dann ist es natürlich, salopp gesagt, scheiße, weil du arbeitest mehr, bist kaputt, dann unterlaufen die auch Fehler und diese Fehler siehst du. Das ist natürlich einer dieser Stolpersteine, da sind wir wieder beim Draften, bla bla bla. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Also ich finde tatsächlich, du sagst es zwar, die sind immer noch Playoffs, aber guck dir mal wirklich ein Eagles-Spiel in voller Länge an. Achte mal auf die Einstellung der Seitenlinie. Da siehst du nicht dieses typische, komm Digga, wir schaffen das, wir spielen füreinander, sondern boah, ey, echt jetzt, oh Mann, ich wollte bei Amazon noch die Wolldecke bestellen. Also jeder wirkt, als wäre er in Gedanken woanders. Das ist für mich ganz komisch. Deswegen, ich habe tatsächlich gedacht, ja, also wirklich, ich hab an Dr. Pepper in Köln auf der Couch gedacht und habe gedacht, der Mann ist jetzt seit 10, 20 Jahren Eagles-Fan, der kann ja auch mal recht haben. So hatte er nicht, dementsprechend liege ich falsch, also die Giants haben gewonnen.
Super. Und kurz mal Liebe für Daniel Jones, der hat gar nicht so schlecht gespielt.
Der war gut.
Er hat den Touchdown-Pass wieder nicht hinbekommen, aber 21 von 28 Bälle ist ordentlich, 9 Carries als Rusher mit 7,1 pro Lauf und ein Touchdown, also Daniel Jones hat das Team auch zum Sieg geführt. Der Lauf war mega stark von ihm. Daniel Jones war voll in Ordnung.
War übrigens vor dem Spiel der Quarterback mit den am Schnitt meisten Yards pro Lauf, nämlich 8. Also, der ist jetzt nicht der so schlecht.
Nee, der ist sehr schnell unterwegs, kann man glaube ich sagen.
Es sei denn, es kommt ein Turfmonster.
Gut, dann stolpert
er ja mal rum. Dann ist scheiße, aber sonst. So, also 27-17 ist die Partie ausgegangen. Ich mache einen Haken dran. Abgehakt. Ja. So.
Es steht im Tippspiel 13 für mich und beim nächsten Spiel, Carsten, müssen wir beide ein bisschen Buße tun, denn wir haben beide gesagt, die Bucks sahen so kacke aus zuletzt gegen die Saints, die Panthers, die werden sich schon irgendwie ärgern können. Und wir hatten am Anfang.
Bis zur Halbzeit hatten wir völlig recht.
Wir hatten also am Anfang wirklich noch recht, weil die Panthers super gut losgelegt haben. Teddy Bridgewater war richtig gut und plötzlich gibt es irgendeinen Hebel, irgendeinen Schalter, der umgelegt wird und die Bucks rasieren alles weg. Da waren sie plötzlich wieder die Bucks wie vor ein paar Wochen. Da haben die Panthers überhaupt kein Land mehr gesehen.
Da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, sportpsychologisch. Ja. Ich durfte das Ganze ja nun inklusive Einblicke in die Seitenlinie und so weiter und so fort live bei RAN im Studio sehen. Wenn du rankommst, es ist ein Mathebeispiel und du brauchst eine Two-Point-Conversion, dann mach sie nicht gleich beim ersten Touchdown. Wenn die nämlich schief geht, dann legst du dich wie so ein junger Hund auf den Rücken und sagst, ich ergebe mich, das war's, danke, tschüss. Und genau so ist es geschehen. Du hast gut mitgehalten. Du hast tatsächlich den Buccaneers deinen Willen aufgezwungen teilweise. Das sah echt gut aus, was die Carolina Panthers gemacht haben. So, und dann Halbzeit. Ich denke, okay, so. Dann erster kleiner Fehler. Bam, nutzt Brady aus. Zweiter kleiner Fehler. Bam, nutzt Brady aus. Dann kommt tatsächlich Teddy B wieder ran. Bam. So, und dann rennen sie der Führung hinterher. So, und anstatt tatsächlich einen Punkt mitzunehmen, das Momentum dazulassen und zu sagen, Digga, ganz ehrlich, du bist ein alter Mann, jetzt zeige ich dir mal, wie es geht, mein Name ist Teddy B, ich mach das nochmal, war das Momentum weg. Und dann haben sie sich tatsächlich komplett selbst aufgegeben. Das Ergebnis ist zu deutlich für das, was Carolina am Anfang des Spiels zu leisten imstande war, aber positive Nachricht an alle Brady und Gronk und Evans und Tralala-Fans, es funktioniert und Antonio Brown hat bis jetzt nichts kaputt gemacht, so.
Ja, im Gegenteil, also wir haben ja die Offense der Bucks ziemlich vom Bus geworfen, Arians auch mit vom Bus geworfen oder das Playcalling der Offense. Gegen die Panthers spätestens ab der Halbzeit war alles anders. Also da war es plötzlich wieder kreativ, Brady hat viele verschiedene Receiver bedient, also nicht Antonio Brown, sondern auch plötzlich Cameron Bray statt Gronk. Fournette ist als Receiver aufgetaucht, Fournette hat gar nicht so die großen Part gespielt als Running Back, das war dann eher Ronald Jones mit 192 Yards.
Was für ein Lauf. Ich glaube, ich habe tatsächlich beim Kommentieren irgendwann scheiß die Wand angeschrien, weil das war faszinierend.
Ein über 98 Yards. Das ist der längste
aus der
Lauf.
Eigenen Endzone. Der stand in der Mitte der Endzone und du sahst, dann war noch kurz rumgeaudibelt, wo ich nur gedacht habe, so, Alter, der will jetzt nicht von da werfen. Nee, er hat tatsächlich wahrscheinlich zurückgeaudibelt und drückt Jones den Ball in der Endzone in die Hand. Ich habe gedacht, alles klar, der kommt da nie durch. Und dann kommt er hinten an. Und bei dem Lauf ist es mir, glaube ich, rausgekommen. Irgendwas habe ich geschimpft. Ich weiß nicht was.
Der längste Lauf der Tampa Bucks.
Das ist eine geile Zusammenfassung. Die Tampa Bucks.
Buccaneers Franchise History. Tampa Bucks.
Die Tampa Bucks.
Ihr wisst, was ich sagen will. Also Ronald Jones mit dem längsten Lauf der Franchise History zum Touchdown. Also das war ein Mega-Play. Und die Panthers tun mir so ein bisschen leid. Also DJ Moore hat doch ein starkes Spiel gezeigt. Die anderen Receiver waren dann eher so meh. Aber
nö.
Es hat auf jeden Fall auch Christian McCaffrey gefehlt. Es sie haben lange mitgehalten am Anfang und dann irgendwann war es zu viel und dann haben die Bucks einfach aufgedreht und es war vorbei und haben einfach gezeigt, wenn die Buccaneers einmal funktionieren und laufen mit einem überragenden Tom Brady, ja, wir haben ja auch gerne vom Bus geworfen, diesmal war er überragend, dann ist das wirklich ein Top-Team und ein Blick in die Division zeigt, Tampa Bay oder Tampa Bucks stehen 7-3 und die Panthers 3-7 jetzt auf dem letzten Platz.
Ja, aber da ist Atlanta noch davor, da passiert noch was. Also letzter bleiben die nicht. Überragend, ja, sehr gut. Also ein Quarterback-Rating unter 100 ist jetzt nicht überragend, aber er hat tatsächlich sein Team geil geführt und das ist eben der Punkt. Jetzt, du hast tatsächlich, Volker hat aus Spaß eigentlich gesagt, also das sind so die Tampa Bay All-Stars und das ist tatsächlich so. Du hast da ein Football-Team gesehen, wo ich gedacht habe, also,
aber Carsten, wenn jetzt Justin Herbert, Tua Tagovailoa oder
keine Ahnung. Digga, bist du heute, hast du auf dem Superman-Helf geschlafen, musst du bei allem widersprechen. Also überragend ist ab 100. Alles über 100 ist ein richtig geiles Quarterback-Rating. Wenn alles unter 100, das ist nun mal statistisch so. 300, das ist wirklich so.
341 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception und du sagst nicht, dass es stark war.
Ich habe nicht gesagt, dass es nicht stark war. Du hast von überragend gesprochen. Überragend ist ein Quarterback-Rating von 120, 125, 128. Überragend war es, ich habe das Spiel nur mal ganz kommentiert. Überragend waren da Bälle dabei, wo ich gedacht habe, Digga, oh, Alter, das nicht jetzt, ne? So, guck mal auf die Laufwerte. 192 Yards. So, Ronald Jones. Das ist Nummer eins. Fournette 19, ja, ist scheißegal. So, ohne die Laufyards wären auch diese ganzen Passing-Yards nicht zustande gekommen. Da waren 2, 3 Pässe dabei, wo ich gedacht habe, Alter, so. Und deswegen ist das Quarterback-Rating auch eben nicht so hoch. Das ist ja eben dieser Wert. Damit Menschen wie du und ich nicht diskutieren können, war das Wort jetzt überragend, gut, sehr gut oder stark. So, überragend war es nicht, es war gut. Es war tatsächlich sogar Tendenz sehr gut, aber eben nicht perfekt.
Für mich war es mit die beste Quarterback-Leistung am Spieltag. Aber okay, dann lassen wir das, also das, siehst du das anders als ich. Auch wenn das Spiel kommentiert hast, Carsten. Ich finde halt, aber Tom Brady wird sehr gerne vom Bus geworfen, darf aber auch einfach mal gelobt werden. So. Wir haben beide auf die Panthers gesetzt und da haben wir beide leider aufs falsche Pferd gesetzt. Gibt es leider keinen Punkt.
So.
Die nächste Partie, apropos Pferde. Die Broncos.
Ui.
Was eine Überleitung. Haben gegen die Raiders gespielt. Grüße an Frank the Tank. Wir haben beide auf Las Vegas gesetzt und genauso ging es auch aus. Also die erste Halbzeit war noch ziemlich spannend und in der zweiten haben die Raiders mal kurz aufgedreht. 37-12, das ist dann doch eindeutig.
Und auch hier können wir wieder einfach mal für eine klare Bewertung die Quarterback-Ratings zu Rate ziehen. Auf der einen Seite Drew Lock mit einem Quarterback-Rating von 28. Das ist weder überragend noch gut, das ist schlecht. Und zwar richtig schlecht. Denn wenn du nur 23 von 47 Pässen anbringst und davon 4 zum Gegner wirfst, dann ist das ein, ich zitiere, ickedommisch gebrauchter Tag. Auf der anderen Seite, Derek Carr, 16 von 25, war jetzt auch nicht geil. Also da sind 37 Punkte auf die Anzeigentafel gekommen durch eine sehr solide und runde Teamleistung. Und wenn du tatsächlich der Raiders Offense von Gruden den Ball so oft zurückgibst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du so ein Spiel verlierst. Punkt. Ja, also auch Drew Lock darf mal einen gebrauchten Tag haben und den hatte er leider.
Ich mag Drew Lock. Ich würde es nicht als gebrauchten Tag sehen, sondern es war ein komplette Bullshit, den er gespielt hat. Das war das schlechteste Spiel von Drew Lock, was er, glaube ich, gezeigt hat. 4 Interceptions hat das Spiel weggeworfen. Ich würde sogar noch krasser sagen, die Las Vegas Raiders haben das nicht so brutal nutzen können. Also auch Derek Carr muss aus diesem Spiel mehr machen. Josh Jacobs, Devontae Booker, beide, also jeder jeweils 2 Touchdowns, das war der Schlüssel zum Sieg und eben die Turnover-Rate, was du gerade gesagt hast, aber Drew Lock, so gern ich ihn hab, so cool und lustig und sympathisch, wie ich ihn finde, das war kein gebrauchter Tag, das war wirklich schlecht. Also waren Würfe bei zum Gegner, die waren wirklich einfach schlecht. Bitter für die Broncos, weil Division-Duell, ne, da geht's um einiges. Die Raiders konnten sie weiterhin distanzieren und das war vielleicht jetzt, also ich will jetzt nicht schon sagen, ist alles vorbei, das wäre jetzt übertrieben, aber das war schon ein wichtiges Spiel.
Ja, also, du hast vor allem ja rein theoretisch als Broncos Fan, als Broncos Team hast du ja alles. Du hast Judy da, du hast ja alles, was du eigentlich brauchen könntest, um vernünftig zu spielen. Du hast natürlich eben durch Corona 2, 3 Spieler verloren. Du hast Verletzungen gehabt irgendwie bei Von Miller. Das ist halt nicht dasselbe Broncos Team, was auf dem Papier dastehen würde. Dann wäre das wahrscheinlich schon alles anders, aber ich finde es okay, als Rookie-Quarterback auch mal richtig ins, also er ist kein Rookie, aber als junger Quarterback, der in der Liga noch nicht wirklich etabliert ist und angekommen ist und speziell der in diesem Quarterback-Vernichtungsapparat Denver Broncos jetzt erstmal sich ein bisschen breit gemacht hat, da kannst du auch mal daneben liegen. Du kannst nicht immer funktionieren. Und ich sehe es nicht so negativ, aber ich finde es schade. Und das meine ich ernst. Das ist, war mir zu deutlich. Also ich habe mir die 40-Minuten-Zusammenfassung angeguckt und dachte so, boah, ja, das kannst du ja vorspulen. Also war sehr deutlich. Nee, es waren tatsächlich 4 Fehler, die das Spiel gekostet haben. Und das ist einfach Kacke.
Das nächste Spiel hat Carsten richtig getippt und ich falsch. Das war das Spiel seiner Lieblingsquarterbacks, kann man glaube ich fast sagen. Die Los Angeles Chargers haben gegen die Miami Dolphins so gespielt. Und nach starkem Beginn haben auch am Ende die Dolphins gewonnen mit 29-21. Das gibt auch direkt den Punkt für Carsten im Tippspiel. Da möchte ich nur kurz sagen, auch beide Quarterbacks mit einem Rating, Herbert von 43,4
und
Tua Tagovailoa mit 66,3.
15 von 25 und 20 von 32 ist jetzt nicht weltbewegend. Die Yardzahl, also das Quarterback-Rating rechnet sich ja immer aus Completions im Verhältnis zu Attempts, zur erzielten Yardzahl, zu Touchdown und Interception Ratio. So. Und wenn du dir anguckst, wie das Spiel ausgegangen ist und wie deutlich tatsächlich am Anfang die Dolphins in Führung waren, ich habe echt gedacht so, wie 14-0, was ist denn jetzt passiert? Das ist jetzt nicht geil. Also das ist jetzt noch nicht, dass ich Marino-mäßig halbnackt im Kreis laufe und sage, yes, der nächste Messias ist da und oh geil.
Aber so ein bisschen nackt, oder?
Nee, noch nicht. Wir revolutionieren jetzt die Offense, so wie damals mit Marino. Das war tatsächlich, also Marino kam aus Pitt, also von den Pittsburgh Panthers aus dem College. Und wenn der heute, und das meine ich echt ernst, nicht weil ich jetzt Dolphins-Fan bin, das gibt ganz viele, die sagen, wenn du Marino mit einer Zeitmaschine, also mit einem Fluxkompensator und Doc Brown heute in die Zeit holen würdest, der wird wahrscheinlich alles, also der wird 2.000-3.000 Yards wahrscheinlich mehr werfen pro Saison als die meisten. Der war einfach revolutionär seiner Zeit voraus. So wird ja jetzt auch immer schon Tua und Herbert und alle, oh, das ist die nächste Generation. Schaltet mal einen Gang runter. Die Jungs müssen erstmal ankommen und die müssen sich erstmal etablieren. So ein NFL-Spiel, das stellt man sich ja immer so, man sitzt auf der Couch und stellt sich das ganz einfach vor. Ja, die spielen ein bisschen Football, ja, das ist ja ganz einfach. Nee, ist es nicht. Du stehst da, das geht alles unendlich schnell, das sind alles riesengroße Menschen, das ist sozusagen die Pudding-Haut. Des genetischen Sportlerpools. Also das kannst du dir nicht vorstellen, was da für Riesenmenschen rumlaufen. Und da musst du erstmal tatsächlich dich selber finden. So, 169 Yards auf der einen Seite, 187 ist nicht geil. Aber für beide Teams, egal wer jetzt gewonnen hat, die beiden zeigen, dass sie halt tatsächlich die Zukunft sein können. Und das finde ich das Geile. Du siehst bei den Chargers, wir haben einen Quarterback, jetzt können wir die nächste Saison planen und genauso ist es bei den Dolphins. Tua hat von Fitz gelernt und das siehst du, der spielt ganz schlau, der verwaltet Spiele schon, das macht Spaß.
Ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, im Dolphins-Spiel zuzuschauen, also es war...
Wer hätte das letztes Jahr gedacht?
Ja, also ich war, wie gesagt, ich bin dabei zu sagen, die Dolphins machen mir Spaß und ich habe gehofft, dass sie schnell zusammenfinden und mit jedem Spiel merkst du, wie sie immer mehr zusammenfinden. Also ich überrascht bin ich nicht, mich freut es eher für die Franchise, dass sie jetzt wieder den besten Rekord seit 2001 hat. Das ist nämlich die Statistik, die stimmt. 6-3 stehen sie jetzt und bin auch dabei zu sagen, Tua Tagovailoa hat stark angefangen, er hat jetzt nicht die Mega-Yards abgerockt, aber 2 Touchdown-Pässe, keine Interception, ja. Das Gegenteil von Drew Lock, er hat nicht das Spiel weggeworfen, sondern verwaltet. Musst du in dem Alter mit jetzt der noch fehlenden NFL-Erfahrung auch erstmal gegen so eine Defense wie der Chargers machen. Deswegen, ich würde ihn auch loben. Im Laufspiel hast du jetzt auch mit Selvin Ahmed jetzt keinen, der jedes Spiel 21 Carries bekommt. Also hast du gut gemacht, würde ich die Dolphins auf jeden Fall für loben und die Chargers, ja, also auch das Spiel hätte man nicht verlieren müssen, aber die Saison ist jetzt eh schwer noch anders zu gestalten mit einem Rekord von 2-7. Die Zukunft sieht für die Chargers nicht so schlecht aus, würde ich nicht verzagen. Und die Dolphins waren ein wichtiger Sieg, stehen 6-3, sind jetzt nur noch ein Sieg hinter Buffalo und New England, kommen wir später zu. Ich glaube, die AFC East, bis auf ein anderes Team noch, bleibt spannend.
So, wir haben noch eine Frage zu Tua und Herbert und dann haben wir noch eine Frage zu Linkshändern. Ich hoffe, jetzt, pass auf, jetzt geht's, sonst wechsle ich sofort zum Huawei zurück.
Moinsinger, ihr beiden. Herr Mirko aus Gelsenkirchen hier. Ich habe mir gerade die Highlights angeguckt von dem Spiel Herbert gegen Tua. Vorweg, beide Quarterbacks meiner Meinung nach mega stark gespielt. Jetzt mal eine Frage an dich, Carsten, da Tua ja Linkshänder ist und ich glaube, da müssen die ein oder anderen noch ein bisschen drauf klarkommen, dass es ein Linkshänder ist. Gab es in der Geschichte der NFL einen Quarterback, der beidhändig war? Schöne Woche euch beiden und passt auf euch auf.
Und jetzt Achtung, Es gibt, also ich finde das so geil in dieser Pillen-Army, da gibt es Leute, die gucken Spiele ganz genau. Pass mal auf.
Moin, Andreas aus Düsseldorf. Eine Frage an euch. Gab es mal einen Quarterback, der mit links sowie mit rechts gleichzeitig werfen konnte? Gestern gesehen bei Carsten Wentz, wenn er nach links rausläuft und dann doch nach rechts werfen möchte, sieht fast nach einem Hüftbruch aus. Wäre mal cool, wenn ihr die Frage beantworten könntet. Danke, macht weiter so.
Ja, Carson Wentz hat mit links versucht zu pitchen. Mike und ich sprachen schon drüber. Macht man nicht. Auf der anderen Seite, und das gab es tatsächlich, also Steve Young, seines Zeichens der Nachfolger von Kollege Montana, war Linkshänder. War extrem präziser Passer. Du musst natürlich, um es mal deutlich zu erklären, wenn du mit links wirfst, dreht sich der Ball schon mal andersrum. Ist logisch. Wenn du mit links wirfst, musst du natürlich aber auch davon ausgehen, dass du die Routen, die der Receiver läuft, gegebenenfalls 1 bis 1,5 Yards versetzen musst. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Körpermotorik natürlich von der anderen Seite herkommt. Das heißt, die Bälle kommen aus einem anderen Winkel. So, das ist das eine. Jetzt stell dir aber Folgendes vor. Und das ist das Geile. Du musst ja alles verändern. Offensivtechnisch musst du die guten Tackles tauschen. Also die Versicherung von der einen Seite auf der anderen Seite, weil die Blindside sich verändert. Auf der anderen Seite musst du als Defense-Spieler auch aufpassen. Denn der Plant Foot, also der Fuß, der hinten in den Boden gerammt wird, um die Geschwindigkeit auf den Ball zu bringen, der ist natürlich auch ein anderer. Das heißt, du kommst immer, wenn du angeflogen kommst, rein theoretisch, sobald du tief gehst, ist immer ein Knie im Weg. So, gibt immer eine Flagge. Also musst du aufpassen und musst das schon mal adaptieren als Defense-Spieler. Das ist aber jetzt egal. Wenn du jetzt allerdings mit dem Rausrollen, du rollst nach außen raus, du hast den Ball als Tua oder Steve Young oder wer auch immer, links in der Hand. Jetzt rechnet natürlich jeder damit, dass du die rechte Seite nicht mehr bedienen kannst, falls da ein Running Back steht. Jetzt kommst du auf den zugelaufen, denkst, den hab ich. Und der Steve Young zum Beispiel war eine ganz geile Katze, der hat dann einfach gewechselt. Der ist beidhändig gelaufen, hat den Ball sozusagen eine Hand rechts, eine Hand links rum um die Pille und hat so getan, als würde er mit links werfen wollen und hat ihn dann mit rechts nach hinten weggepitcht. Das Ding drehte sich um die eigene Achse, das war unglaublich zu sehen, das hat richtig Spaß gemacht und das natzt einige Defense-Spieler. Das ist aber das Einzige, was ich bewusst weiß, wo jemand tatsächlich seine rechte Hand auch benutzt hat zum Werfen, obwohl er eigentlich Linkshänder war. Denn das ist nicht einfach mal eben beidhändig zu werfen, das geht nicht, kannst du nicht bringen. Er ist der Einzige, von dem mir bekannt ist.
Patrick Mahomes hat noch einige Bälle mit links an Mann gebracht, auch zum Touchdown tatsächlich. Brett Favre habe ich gerade in der Recherche noch gefunden, der auch gerne mal mit der anderen Hand Bälle geworfen hat, aber so wirklich beidhändig, dass du sagen kannst, mal so, gab es bisher noch nicht, aber das
die ist Regelmäßigkeit ist halt, also Steve Young hat es tüdelü und bei den anderen war es halt mal und das ist halt so der Punkt. Und vor allem darfst du jetzt auch eine Sache nicht vergessen, die anderen sind Rechtshänder und mit links, das weißt du selber, also mit links kann ich auch so das Getränk hier jetzt hochnehmen, das geht. Aber so wirklich, dass ich mit links jetzt alles machen wollen würde, das Telefon bedienen, das kriege ich ja sowieso mit beiden Händen nicht hin. Schreiben. Aber der geht nicht, kriege ich nicht hin.
Ja, oder schreiben allein ist ja so mit der größte Test, ob du beidhändig bist oder nicht. Also, ja.
Ich kann auch nicht, aber meine Schrift kannst du nicht mal lesen. Also, ich habe, lass es, ich habe mir eine Notiz aufgeschrieben, schieb die Volker rüber und Volker guckt mich an und das, so richtig nach dem Motto, was will der jetzt von mir? Konnte er nicht lesen. Ich glaube, ich muss mir irgendwie so einen Drucker einpacken für Studio.
Okay, wir können jetzt ausrasten, Carsten. Ich würde zum nächsten Spiel leiten.
Ich bin nicht mal bei den Dolphins ausgerastet und du willst jetzt schon ausrasten. Ich weiß ja nicht, wobei du jetzt ausrasten willst.
Ich tippe auf die Chargers, du auf die Dolphins. Punkt für dich im Tippspiel, es steht 4-4.
Ja, aber ich bin noch nicht mal positiv ausgerastet bei den Dolphins. Ich bin jetzt gespannt, was du jetzt vorhast.
Warum denn nicht? Rast doch mal aus. Dein Team hat gewonnen, kann man sich auch freuen. Besser Record seit 2-1.
Warte, ja. So.
Gut, ich voller muss nur Ekstase.
Ihr habt das dann, gestern Nacht im Hotelzimmer gemacht, das muss reichen.
Ich sag nur ein Wort, dann wirst du ausrasten. Oder ich sag zwei Wörter. DeAndre Hopkins.
Scheiß die Wand an! Ganz ehrlich, alter Falter, die drehen doch in Houston, drehen die doch steil. Sagen doch, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? So, den haben die weggeschachert. Das war, also die haben da so ein rotes Preisschild mit reduziert Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, muss weg. So, dann greift da ein Team zu und der Typ greift am Ende. Die Uhr ist runtergelaufen, Hail Mary. Ehrlich jetzt? Also willst du die Geschichte noch Hollywood-mäßiger erzählen? Das kann doch nicht angehen.
Also Deshaun Watson, Quarterback der Texans, hat auch nach dem Spiel wohl gesagt, wenn du selber einen scheiß Tag hattest, weil sie ja mit 3 Punkten Abstand gegen die Browns verloren haben, sowas noch zu sehen, tut doppelt weh. Also jeder Texan-Fan da draußen tut mir auf jeden Fall leid. Es war ein unfassbares Footballspiel, was wir gesehen haben, der Buffalo Bills und Arizona Cardinals, das bis zuletzt mega spannend war. Also auch Josh Allen hat ein gutes Spiel hinten raus gezeigt. Also er hat auch ein paar schlechte Momente, aber er hat hinten raus die Bills echt nochmal in Führung gebracht mit wenig Zeit. Und es stand 30 zu 26. Und Murray hatte, oder die Cardinals hatten noch zwei Timeouts und mussten über das komplette Feld in knapp 30 Sekunden. Und das war wirklich, also Gänsehaut pur, wie dieses Spiel gelaufen ist. Im letzten Play mit ablaufender Uhr, ich glaube am Ende war es noch eine Sekunde, die drauf war, wirft Murray einfach fast schon verzweifelt, weil er so viel Druck hatte, einfach den Ball kerzengerade Hail Mary-like nach oben in die Luft. Der kommt irgendwie Richtung Endzone runter.
Und da stehen drei Defense-Spieler daneben und lassen, das ist halt der erste Fehler.
Drei Spieler der Buffalo Bills, das ist keine schlechte Defense. Da laufen Leute rum wie Tre'Davious White oder Jordan Poyer war direkt dran, die einen DeAndre Hopkins decken, der einmal hochspringt, das perfekte Timing hat und diesen Ball pflückt und wirklich den Catch macht zum Sieg, dass die Cardinals 32 zu 30 gewinnen. Alle rasten aus. Es war wirklich ein unfassbarer Moment. Und für mich vielleicht sogar der coolste und krasseste Moment in dieser Saison, dass die Cardinals dieses Spiel mit diesem Play, mit diesem Spieler gedreht haben, weil wer hat den Catch für die Bills gemacht zum 30-26? Stephon Diggs. Da hätten sich die Vikings-Fans geärgert. Also die beiden ertradeten Spieler haben das Beste gezeigt und Hopkins fängt diese Hail Mary. Ich bin komplett ausgerastet. Ich habe rumgeschrien. Also
wir haben einige, die hier rumgeschrien haben. Ich drück mal auf Play.
Moinsinger Carsten, Moinsinger Mike, der Chris aus Hannover hier. Was ein verrücktes Spiel bei den Cardinals gestern Abend, ey. Kyler Murray mit seiner Hail Mary. Der Typ ist wieder Wahnsinn gewesen. D-Hop hat wieder mega Bälle gefangen. Allgemein, die ganze Division. Drei Leute mit 6 und 3 sind da. Und die Cardinals führen nur, weil sie 2-0 in Division Nils führen. Was sagt ihr zu der Division? Was denkt ihr, wer wird da weiterkommen? Und für diesen geschenkten Trade mit Hopkins, dass wir den bekommen haben, so günstig, da beömmel ich mich immer noch drüber. Grüße an die Texans.
So, dann haben wir noch eine. Also ich finde das ja auch großartig. Also das mit den Texans, ich verstehe es nicht.
Moin Carsten, moin Mike. Ich habe gerade das Spiel von meinen Cardinals gegen die Bills gesehen. Bin immer noch ein bisschen aufgeregt von diesem spektakulären Ende, als D-Hop die Hail Mary von Kyler Murray fängt. Und meine Frage wäre, warum die Cardinals danach am Stand von 30 zu 32 die Two-Point-Conversion machen und die auch abknien, anstatt einfach für den Extrapunkt zu gehen. Und die Bills dann ja noch mit 2 Sekunden Restzeit haben, sozusagen die Chance noch haben zu punkten. Würde mich über eine Antwort freuen. Macht so weiter mit dem Podcast. Liebe Grüße aus Düsseldorf, euer Hesi.
So, ganz einfach. Wenn du vorne bist und du machst jetzt, also nehmen wir jetzt mal an, du schießt den Extrapunkt. Ich sag jetzt nochmal hypothetisch. Ja, das war schon sowieso abstruses Thunderspiel. Der Ding wird geblockt und Kollege Buffalo Bill nimmt den in die Hand und läuft zur anderen Seite. Was passiert? 32-32. Ganz hässliche Situation. Deswegen, wenn du den Punkt nicht brauchst, nimm ihn nicht mit. Nimm ihn bloß nicht mit. Geh das Risiko nicht ein. Das war schlau. Das war sehr, sehr schlaues Coaching, weil in der heutigen Zeit, wir haben es schon oft genug gesehen, da kommt einer hoch, hat die Hand dran, dann ist das Ding geblockt, dann rennen alle hinter der Pille her und so ein Ei rollt irgendwie sehr, sehr unberechenbar. Da haben wir schon ganz, ganz merkwürdige Returns gesehen. Also vermeidenswert. Und der andere Kram, ja, also die Hop, wie du ihn so liebevoll genannt hast, phänomenal. Also wirklich, was die Jungs zu leisten imstande sind, auf beiden Seiten, und das möchte ich jetzt nochmal deutlich so sagen, die Buffalo Bills genauso, was die Jungs zu leisten imstande sind mit diesem Druck, klar, beide haben genauso viel Touchdowns geworfen, wie sie Interceptions geworfen haben. Alles cool, war nicht gut, also so, mathematisch. Aber spieltechnisch, muss ich sagen, habe ich bei beiden Seiten ein Team gesehen, was gewinnen will, und das macht mir am meisten Spaß. Mir geht es nicht um individuelle Leistung, das waren Teamleistungen.
Megaspiel, also es war wirklich ein Megaspiel auf beiden Seiten. Ja, Allen hat auch 2 Interceptions, ist schon klar. Es gab aber auf beiden Seiten, es war so ein hohes Niveau, dass Fehler erzwungen wurden. Es war der erste Drop von Larry Fitzgerald eines Passes seit 2018. Ich glaube, 140 Pässe hat er seitdem gefangen.
Das muss man auch erstmal machen, ne?
Bitte?
Das muss man auch erstmal machen.
Muss man auch, vor allem er. Und direkte Interception, das passiert normalerweise im Larry Fitzgerald nicht. So intensiv war dieses Footballspiel. Man muss auch sagen, die Bills hatten Probleme, ihr Laufspiel zu etablieren. Also wenn Josh Allen mit 38 Yards der beste Läufer ist, war das einfach kein Tag für Zach Moss und Singletary. Da hat die Defense der Cardinals gute Arbeit geleistet. Ich bin mittlerweile echt ein Fanboy von Budda Baker. Nicht Budda, sondern Budda Baker. Der hat wieder ein Riesenspiel gezeigt. Also es hat wirklich Spaß gemacht, beiden Mannschaften zuzuschauen. Ich finde, beide hätten diesen Sieg verdient gehabt. Beide werden, wenn sie so jede Woche spielen, sehr, 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 sehr weit kommen. Also es war wirklich ein richtig, richtig geiles Footballspiel. Wir haben beide, Carsten, auf die Bills gesetzt, lagen damit falsch. Ich glaube, man kann es uns verzeihen.
Zum also bei dem Ergebnis kann man definitiv, also kann man das eigentlich als Punkt werten.
Und ja, also es, auch die Tweets nach dem Spiel von Kyler Murray selber, der irgendwie gepostet hat, keine Ahnung, ich habe das Ding aber geworfen und habe gehofft, dass irgendwo Hopkins steht und Hopkins antwortet drauf mit chill, also ich habe da schon Vertrauen,
ja, aber
never panic.
Aber weißt du was, also
nein, jetzt kritisieren nicht die drei Jungs da, das ist schon doch sensationell, wie Hopkins das Ding da fängt.
Doch, guck dir, ja, pass auf, aber guck dir bitte nochmal die Wiederholung an. Also für jeden Defense-Trainer, Albtraum-Situation.
Dann erklär doch mal, was haben die falsch gemacht, die Jungs, die drei?
Jeder Einzelne möchte gerne der geile Held im Erdbeerfeld sein, der das Ding in letzter Sekunde abfängt. Geh nicht zum Ball. Mach den Weg zu, spring hoch, tu so, als würdest du zum Ball gehen, nimm ihm das Sichtfeld und wenn der Ball irgendwo an deine Hände kommt, versuch ihn nicht zu fangen, sondern box ihn ins Aus, schlag ihn weg, es ist scheißegal. Du willst jetzt nicht, ja, statistisch und für deinen Paycheck ist es geil, wenn du eine Interception fängst, aber wenn du da versuchst, den zu fangen und du fängst ihn nicht und du hast einen DeAndre Hopkins hinter dir, der dir das Ding auch mal gerne aus den Händen reißt, weil der hat echt kräftige Hände, hast du verkackt. Und das ist das, was du am College eigentlich lernst. In so einer Situation, Hail Mary, Game on the Line, dann geh da nicht hoch und versuch dir in so einer Schlacht das Ding weg. Und achte bitte vor allem auf den jungen Mann mit der 21. Der kommt da angeflogen und denkt so, schaffe ich. Der hätte den perfekten Winkel gehabt, das Ding wie beim Volleyball wegzupitchen. Aber
ich habe mir die Wiederholung echt oft angeguckt, weil ich mir genau das mal selber mich fragen wollte, was hätte man tun können. Was ich finde ist, dass Hopkins mit dem Moment, wo der Ball geworfen wird von Murray in dieser Art und Weise, schon perfekt steht. Da ist für mich schon die Hälfte gelaufen, dass Hopkins den perfekten Stand hat, den perfekten Zeitpunkt findet, abzuspringen. Weil in dem Moment, als er den Ball fängt, war keiner der drei anderen irgendwo da in der Nähe an seine Hände, wo man hätte abfälschen können oder sonst irgendwas. Ich finde, die Bills-Spieler kamen zu spät, beziehungsweise standen davor schon schlecht, als der Ball geworfen wurde. Vielleicht hat der eine schon abgeschaltet und dachte, Murray kriegt's eh nicht mehr hin oder hat, wie du gesagt hast, eher versucht, den Ball zu fangen, als irgendwie den Ball zu deflekten. Ich weiß es nicht, aber ich fand schon, dass der Moment, als der Ball geworfen wird, Hopkins so eine gute Position hatte und das dann perfekt runterspielt.
Das ist auch Hopkins, das darfst du nicht vergessen. Der weiß natürlich genau, wie muss ich mich platzieren. Das ist ein Weltklasse-Athlet. So, und wenn du dann als Secondary-Spieler einen Bruchteil einer Sekunde überlegst, oh, schafft er das nicht, darüber hast du nicht nachzudenken. Platzier dich zum Mann und dann zum Ball. Und don't play the fucking ball. Also versuch da nicht irgendwie zu sagen, ey, Digga, ich fang das Ding, sondern weg damit, wegpitchen, irgendwas machen. Weil im Endeffekt, das ist die Scheiße an der Position Cornerback oder DB. Du kannst 99% des Plays, der ganzen Plays, kannst du die perfekte Leistung bringen. Wenn du einmal verkackst, so, und dementsprechend willst du natürlich auch mal der Held sein und willst so ein Ding abfangen. Und wenn du das nicht schaffst, ist es natürlich Kacke. Aber, und das muss man halt auch ganz deutlich so sagen, Punkt 1, der Wurf von Murray, boah, geiles sagen, Ding. Ja. Und dann ein Hopkins, der sich instinktiv so platziert. Deswegen sind halt solche Leute wie er und Dix auch das Geld wert, weil sie halt genau solche Plays machen können.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich hätte das Geld Hopkins bezahlt. Wie hätten wohl die Texans gespielt, wenn sie so einen krassen Receiver gehabt hätten gegen die Browns, wo ein Touchdown zum Sieg fehlt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er bei den Cardinals spielt und jetzt Hail Marys fängt. Also der Typ macht Spaß. Ich würde gerne nochmal Devonta Adams hören, der natürlich auch ein guter Receiver ist. Lieber Devonta Adams, sag doch bitte noch einmal, dass du der Beste der Liga bist. Ich glaube, da hätte mindestens einer was dagegen.
Jetzt ist er ein bisschen still. Jetzt ist er kurz mal eine Woche aus. Jetzt sagt er, ich habe das nicht gesehen. Der sagt in der Wiederholung, ich habe das nicht gesehen. Also ja. Ich weiß nicht, was ihr meint, aber ach, das ja, habe ich gehört von, soll ganz gut gewesen sein. Aber nee, ganz ehrlich, ich bin immer noch der Beste. So.
Blick in die Divisions, also die Bills haben zwar verloren, sind nach wie vor aber führend. Die Dolphins haben sich sehr gefreut, dass die DeAndre Hopkins dieses Ding gefangen hat, weil sie rücken so näher ran an Buffalo. Es bleibt da spannend. Und die NFC West wird jetzt angeführt von den Arizona Cardinals. Die stehen 6-3, genau wie die Rams und die Seahawks, da kommen wir gleich zu sprechen. Und ja, die 49ers oder 24 Halbers oder 18, was weiß ich was.
18 ein Drittel waren wir schon runter.
Die stehen 4-6, also sind immer noch dran, aber natürlich sehr, sehr ausgeglichen in dieser Division. Und ich habe die eine Sprachnachricht, ich weiß nicht, ob es Hesi war oder Mirko, einer hat gefragt, was wir glauben, wer da weiterkommt. Ich finde, das ist unglaublich schwer jetzt zu predikten, weil einfach jedes Team jeden schlagen kann in dieser Division. Das wird in jede Woche anders aussehen. Also es bleibt da, glaube ich, bis zum letzten Spieltag spannend.
Das Momentum baut sich gerade auf Seiten der Cardinals auf und das ist in so einer engen Division echt scheiße gefährlich. Wir werden natürlich auch gleich noch über die Seahawks sprechen. Bevor angepfiffen wurde, waren sie auf 1. Und ich habe im Magazin auch Spaß gesagt, machen wir mal ein Fallbeispiel. Die Cardinals gewinnen und die Seahawks verlieren. Dann würden die tauschen von 3 auf 1 und der nächste von 1 auf 3. So, der guckt mich voll an, so, ja, stimmt, ja. So, das ist halt eine so enge Division, dass eine Niederlage mal eben ganz kurz Playoffs raus oder rein bedeuten könnte. Und mir macht diese Division so viel Spaß, das ist so das Geile. Du hast da so geile Teams, die so geilen Football spielen. Du hast große Namen, du hast Russell Wilson, du hast Kyler Murray, du hast, ja gut, Jared Goff, großer Name, ja, so. Aber du hast rein theoretisch 3 wirklich geile Coaches, du hast geile Teams, das macht richtig Spaß. Und dann hast du da noch so einen, der so ganz knapp hinterher rennt, weil er verletzungsbedingt ein bisschen raus ist. Wenn du jetzt, und das überleg mal, diese, was wäre wieder, wir haben den Dulli der Woche, wir haben aber auch NFL. Was wäre, wenn die 49ers fit wären? Was glaubst du, was für eine enge, geile Division ja. Das wäre?
Das ist echt schade, dass die so angeschlagen sind. Also das glaube ich auch. Wenn die fit wären, dann wären die nicht auf dem letzten Platz, glaube ich tatsächlich. Bleiben wir doch einfach in dieser Division. Also wir lagen beide falsch mit den Bills. Ich glaube, man kann es uns verzeihen. Und kommen jetzt zu dem angesprochenen Spiel der Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams. Und wir haben beide
Warte ganz gesagt, kurz, wollen wir vorher auf Play drücken? Weil meistens sind das ja Fragen, die wir gleich mit beantworten. Dann können wir das gleich in einem Abwasch machen.
Ja.
Ich drücke.
Moin, moin, ihr beiden. Hier ist der Bauer vom Dümmer. Ich als Seahawks-Fan kriege mittlerweile auch schon Bauchschmerzen, wenn ich ein Spiel gucke, wegen der Defense. Es wird ja auch schon die Diskussion größer um unseren Defense-Koordinator. Ist die mittlerweile gerechtfertigt? Weil andere Defense-Koordinatoren kriegen ja auch mit 0815 Cornerbacks auch vernünftige Coverages hin. Und bei den Seahawks ist das ja absolut wild. Was ist eure Meinung dazu? Munter bleiben.
Munter bleiben. Geil, wenn jemand so leicht müde sagt, munter bleiben. Wir hatten noch eine dazu. Moment.
Hi Carsten, hi Mike. Marc aus Stuttgart hier. Ich habe 2 Fragen zu den Seahawks. Zum einen, warum ändern die Coaches nichts an ihrem Offensive Gameplan? Irgendwie habe ich das Gefühl, sie versuchen immer tief zu werfen, aber gegen gute Defensive Backfields wird es nichts. Und dann wurde Wilson gesackt in einem Coverage-Sack. Warum nicht mal die kurzen Pässe mehr einstreuen, über Screen-Pässe mal da ein bisschen kreativer werden? Das sieht man fast gar nichts, habe ich das Gefühl. Und dann, wo glaubt ihr, geht die Reise noch für die Seahawks hin? Sonst macht weiter so, ist ein richtig geiler Podcast.
Thank you very much. So, vielen legen wir los.
Das ist so geil. Der eine kritisiert die Defense, der andere die Offense. Es ist so schön, wie Fans sensibel
jeder kritisiert werden, irgendwas. Läuft, ne? Aber zu Recht. Okay. Also, lass uns drüber sprechen.
Also, was ich glaube oder auch so sehe. Also, klar, die Defense des Seahawks offenbart immer mal wieder irgendwelche Lücken. Ich finde aber, die Defense des Seahawks ist gar nicht so krass beschissen, zumindest nicht überall, wie es gesagt wird. Dass sie in der Secondary natürlich Probleme haben und da auf dem letzten Platz der Liga stehen, ist klar. Das muss man auf jeden Fall kritisieren. Wäre für mich aber gar nicht der entscheidende Faktor jetzt im Spiel gegen die Rams. Also, Jared Goff hat keinen Touchdown geworfen. Da kann man jetzt nicht sagen, mein Gott, hätten die Corner besser gespielt, hätten wir das Spiel gewonnen. Ich sehe es da eher, wie der zweite Kollege gerade so ein bisschen gesagt hat. Wieso versucht man nicht ein bisschen kreativer in der Offensive zu callen, wenn es mal gegen Teams wie die Rams eben sind, nicht läuft mit tiefen Bällen. Und da muss ich sagen, Russell Wilson, kein Touchdown geworfen, 2 Interceptions, ist ja auch ein Indiz dafür, dass er es zu sehr probiert hat. Allerdings hat ihm halt auch komplett der Lauf gefehlt. Und das wiederum ist halt eine große, große Stärke der Rams, dass sie nicht nur starke Corner haben oder Safeties, sondern eben auch den Lauf krass stoppen können und da so ein Monster rumsteht wie Aaron Donald. Das ist ja, findest du in keinem anderen Team. Und wenn dann der Lauf auch nicht funktioniert, dann wird es halt irgendwann schwer, Schlüssel zum Sieg zu finden. Das haben die Seahawks verpasst. Und das ist für mich ein Riesenkompliment an die Rams, dass sie es geschafft haben, so ein starkes Team wie die Seahawks so knapp zu halten. Also für mich ein Kompliment A an die Rams Offense, dass sie nämlich das gemacht haben, was die Seahawks nicht gemacht haben, kreativ zu callen und Goff braucht gar nicht einen Touchdown werfen. Es reicht einfach, wenn er die Receiver verschieden bedient, dass die Defense des Seahawks gar nicht mehr weiß, double ich jetzt den oder double ich jetzt den. Das haben die Rams sehr, sehr gut gemacht und Ich habe es vorhin gesagt, ich bin ja jemand, der gerne seine Meinung auch zurücknimmt oder revidiert, wenn ich erkenne, dass sich irgendwas anderes getan hat. Und ich bin nicht der größte Jalen Ramsey-Fan. Ihr werdet
aber geile
Katze. Bei den älteren Folgen das gehört haben, dass ich den Typen nicht mag. Aber, um das mal ganz provokant zu sagen, und wie sehr viele Seahawks-Fans werden mich jetzt hassen, aber ich bin heute mal, versuche ich, ein Kind aus München, der klaren Worte zu sein. Jalen Ramsey hat DK Metcalf zu seiner Bitch gemacht. Und das meine ich jetzt so, wie ich sage. DK Metcalf spielt eine überragende Saison, ist einer der besten Receiver der Liga. Gestern war der quasi nicht da. Er wurde nur viermal angeworfen, weil er immer von Jalen Ramsey aus dem Spiel genommen wurde. Zwei hatte er noch gefangen, einen auch gut für 14 Yards, oder beide dann für 14 Yards. Aber es war das schwächste Spiel von Metcalf oder das schwächste Spiel der Wilson-Metcalf-Connection, weil Jalen Ramsey gestern ein Weltklasse-Spiel gemacht hat.
Großartig. Also der hat Routen antizipiert. Der wusste genau, was Metcalf tut. Der war immer da und das musst du auch. Ich habe es eben gerade gesagt, als Cornerback kannst du 99% der Zeit gut sein. Bei dem einen Mal verkackst du es und dann ist der Touchdown da. Gefühlt war allerdings Ramsey 103-104% gestern da. Der war immer perfekt zum Ball platziert und aber auch zum Mann platziert. Das erlebst du nicht oft. Und auf der anderen Seite, ihr habt es da draußen gerade in der Sprachnachricht gehört, die Defense. Wir müssen über die Defense der Seahawks sprechen und wir müssen vor allem über Mikes Lieblings-Safety sprechen. Da ist irgendwas im Argen und das meine ich jetzt nicht im Negativen, dass ich sage, oh Gott, sondern ich glaube, der junge Mann hat irgendeine Verletzung, die er durchschleppt und das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Wenn du diese Verletzung, die dich dran hindert, an der Goal-Line sicheres Tackle zu machen, was der Junge sonst regelmäßig macht, wo Adams eine Festbuchung drauf hat, da läuft das nur so leicht gegen. Also da habe ich gedacht, danach sahen wir dann Pete Carroll, der sehr intensiv mit ihm gesprochen hat. Er hat dann immer wieder den Kopf geschüttelt und die Frage war wahrscheinlich, sag mal, kannst du noch? Geht es tatsächlich noch? Und er hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, du, ich weiß es nicht, muss ich gucken. Danach kamen zwei, drei Physios, haben an seiner Schulter rumgedoktert. Wenn so einer fehlt, und das ist der Punkt, und da sind wir wieder bei, Ken Norton Jr., Defense-Koordinator feuern. So, kümmern wir uns erstmal um die ersten Probleme. Kriegen wir alle Spieler wieder fit? Okay, dann können wir von einer normalen Defense sprechen. So hast du, manche Spieler sind angeschlagen, das ist kontraproduktiv. Du hast rein theoretisch, statistisch auf dem Papier bist du nicht gut, aber du hast tatsächlich, sie standen ja oben. Also du stehst ja nicht oben, wenn du alles falsch machst. Da sind ein paar Verletzungen und da musst du jetzt einfach mal hoffen, dass sich tatsächlich, und jetzt muss ich Mike mal recht geben, tatsächlich einer der besten Safeties momentan nicht irgendwie durch eine verschleppte Verletzung für längerfristig da selber rausnimmt. Der Junge muss aufpassen.
Das Bittere ist halt, dass er sogar noch angeschlagen einer der besten Spieler ist. Also er hat dann auch noch zwei Quarterback-Sacks gemacht, drei Tackle for Loss, zweimal noch den Quarterback getroffen. Also er hat statistisch sogar das beste Spiel der kompletten Seahawks-Defense gezeigt und das, obwohl er eben so angeschlagen ist. Das fällt natürlich dem Coach dann auch schwer einzusehen und rauszunehmen, weil wie brüchig werden sie dann noch sein? Es ist halt wirklich so, dass so ein Jadeveon Clowney schon noch gut getan hätte, wenn das irgendwie realisierbar gewesen wäre in so einer Defense der Seahawks. Einfach noch jemand, der da ein bisschen mehr zusammenhält. Also Bobby Wagner ist eh klar, muss ich jetzt hier nicht nochmal extra erwähnen. Aber ja, aber ich bleib dabei, in diesem Spiel, auf dieses eine Spiel bezogen, war es das kreative Calling der Offense für mich, was das Spiel entschieden hat. Weil die Rams es in der Defense so gut gemacht haben, fiel den Seahawks nicht mehr viel ein. Wenn du guckst, die Touchdown-Bälle, die es gab, zweimal Malcolm Brown, einmal Daryl Henderson, das sind jetzt auch nicht die Jungs, die normalerweise jede Woche die Touchdowns da liefern. Also die Rams, und das ist für mich wieder McVay, haben das großartig gemacht und das war jetzt ein herber Schlag im MVP-Rennen für Russell Wilson.
Ja, aber sowas von mit Voransage, weil das große Problem ist ja, du hast eigentlich bis dato alles richtig gemacht und dann spielst du ein Spiel, und das ist so gemein eigentlich an dieser Abstimmung, dass jetzt du und ich meine, wir sind nur zwei kleine Leuchten aus Deutschland, also da gibt es ja ganz, ganz andere Podcast-Größen oder Journalistengrößen in den USA, die jetzt natürlich noch mehr draufhauen als wir, die nicht den Bus rausholen, sondern den 18-Wheeler, also da mit voller LKW-Größe drüber fahren. Das war tatsächlich echt nicht gut. Und das ist natürlich der Punkt, dann geht dir irgendwann der Rückenwind aus. Und wenn die anderen, wir sprechen natürlich auch noch über Lamar Jackson, dann tatsächlich auch noch schwächeln, aber eben einer immer nicht. Also solange Mahomes da vorne wegrennt, ja, dann kannst du nur hechelnd hinterherlaufen und hoffen, dass tatsächlich irgendwie auch noch stolpert. Aber Russell Wilson, das war okay, aber es war nicht weltbewegend. So, das waren nicht elementare Fehler, die nur auf seine Kappe gehen, sondern wenn das Offensivsystem vorne im Line-Bereich zusammenbricht, dann kannst du als Russell Wilson da auch nicht zaubern. So, und wenn du kein wirklich vernünftiges schnell mal ein Holz klopfen, dass er vielleicht tatsächlich nochmal wie so Peter aus der Kiste springt, irgendwie Marshawn Lynch. Also so ein Marshawn Lynch Running Back von der Kategorie her. Ich will jetzt nicht einen Derrick Henry, aber so ein Biest, der da rumläuft. So einer würde den jetzt so gut tun.
Ja, die haben auch echt Verletzungsprobleme auf der Running Back Position. Also Carson fiel ja länger aus, da mussten sie jetzt mit Dallas spielen. Also vielleicht kommt ja noch so ein bisschen was zurück. Carlos Hyde war ja auch verletzt. Mal gucken, ob das sich so ein bisschen regeneriert. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge diesen Albtraum mit Wilson, der sich verletzt. Zum Glück ist das nicht passiert. Ich habe auch sehr, sehr viele erboste Seahawks-Fans in meinen Instagram-Nachrichten gehabt, die mich teilweise sogar beleidigt haben. Bitte, sowas kannst du doch nicht sagen. Das ist wie, wenn ich irgendwie sage, wenn das jetzt wirklich passiert, Mike, dann kann ich nie wieder dich hören. Ich habe mir nicht gewünscht, dass es passiert. Zum Glück ist es auch nicht passiert. Nichtsdestotrotz hatte er jetzt kein so positives Spiel, aber zum Glück ist er gesund. Was soll ich machen, Leute? Wenn ich so einen Albtraum habe, dann habe ich so einen Albtraum.
Ja, muss man ja drüber sprechen. Also so, ich hatte auch schon mal einen Albtraum, wo mir einer den Penis abgeschnitten hat.
Echt?
Ja, als Kind. Das fand ich sehr traumatisiert. Ich habe morgens mal nachgeguckt, auch da.
Bitte, das Bilder, egal. Die Rams haben das stark gemacht. Und wenn die Rams Defense so spielt, dann ist wirklich viel drin. Sie stehen 4-0 zu Hause. Ramsey, Donald liefern ab. Macht mir Spaß, was die Rams da zeigen. Und jetzt, Carsten, kommen wir zu unseren angesprochenen 24 Halbers, die haben gegen die Saints gespielt. Gibt es eine Sprachnachricht, bevor ich schon wieder zu viel vorwegnehme?
Nee, oder so? Also zu dem Team gibt's nix. Also da gibt's wirklich, ich hab noch zu Unterwäsche habe ich noch was.
Das kannst du immer rausfeuern.
Okay, es passt aber eigentlich sehr gut zum Patriots-Spiel.
Okay.
Oh, dann doch, hier, pass auf, ich habe noch was zwischendurch. Einfach mal so zur Auflockerung der Runde, meine Damen und Herren.
Hallo Carsten, hallo Mike, der André hier aus dem Osnabrückerland. Ich wollte nur mal anmerken, vor allem Carsten als Hundebesitzer, man hört euren Podcast nämlich auf Lautsprecher, wenn man mit seinem Hund oder seinem Hund unterwegs ist. Wenn ich mit beiden Hunden unterwegs bin, höre ich euch auch auf Lautsprecher, weil dann nimmt man wenigstens was von der Umgebung wahr und kann so auch auf seine Hunde reagieren und nicht wie Carsten oder Mike vermutet haben mit Kopfhörern. Sollte Carsten als Hundebesitzer eigentlich wissen, wollte ich nur mal so loswerden. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und Go Hawks!
Ja, da war nichts mit Go Hawks. Sollte ich eigentlich wissen. Kollege, ich gehe gar nicht irgendwie, also Gassi, nein Quatsch, ich gehe gar nicht irgendwie mit Ablenkung oder Kopfhörern oder irgendwas. Ich mache nur Emma. Deswegen ist Emma auch irgendwie sehr, sehr verwöhnt, glaube ich. So ein verwöhntes Einzelkind. So, vielleicht sollte ich mir auch noch ein Schwesterchen zuschaffen. Also, das wäre vielleicht cool. Ich hole mir, nee, doch. So eine Bordeaux-Dogge wäre was. Ja, egal. Bevor hier jetzt noch ein zweiter Hund ins Haus kommt, ist ja auch so, eine Frau ist weg, jetzt kommt der Hund. So, nächstes Thema.
Ja, Saints 49ers waren wir gerade. Die Saints haben 27-13 dieses Spiel gewonnen, wo es super, super viele Turnover gab, also vor allem Fumbles. Es war so ein kleines Fumble-Fest. Die 49ers haben sogar gut losgelegt. Also der erste Drive oder das erste Viertel war gar nicht so schlecht mit Nick Mullins.
Dem geführt. Da war ich, also da habe ich auf die Anzeigentafel geguckt und habe gedacht, hä?
Sah gut aus. Sah echt gut aus. Und dann, das ist schon häufiger passiert in dieser Saison bei den Saints, dass sie irgendwie den Anfang so ein bisschen verpennen und dann plötzlich irgendwas passiert und sie richtigen Football spielen und das Spiel gewinnen. Weil eigentlich haben sie wieder in einem oder vielleicht anderthalb Vierteln dieses Spiel gewonnen, weil sie es zusammengerissen haben. Es ist wirklich irgendwie seltsam mit den Saints. Wenn sie ihr komplettes Potenzial mal vernünftig über ein komplettes Spiel abrufen würden, die würden wie gegen die Bucks alles rasieren, aber sie schaffen es nicht. Also das ist echt etwas, wo Sean Payton dieses Jahr ein bisschen dran arbeiten muss. Das Potenzial ist ja da.
Ja, also überleg mal, du liegst 0-7 hinten. Und dann, wie Mike gerade sagt, das ist so, als wenn einer sagt, sag mal, Jungs, ihr wisst schon, guck mal auf die Uhr, ja, gib mal Gas jetzt. Ja, okay, komm, ein Viertel. Dann machst du 17 Punkte, hältst den Gegner bei 3 Punkten, gehst mit 17-10 in die Halbzeit und dann kommst du, also als wenn so, ja, so cool und so, jeder darf in der Halbzeit ein bisschen irgendwie Candy Crush spielen und bla bla, die kommen alle raus und sind völlig unkonzentriert, 0 Punkte und dann kommt wieder so, ihr wisst schon, ne, Spiel ist jetzt gleich zu Ende, wäre cool, wenn wir jetzt nochmal scoren können. Okay Coach, wir machen nochmal 10 Punkte, verstehe ich nicht.
Ja, also das Passspiel der Saints hat eigentlich auch kaum stattgefunden. Also Breeze musste irgendwann raus, hatte 76 Yards geworfen bis dato, Winston kam rein mit 63 Yards, haben jetzt beide das Spiel nicht kaputt gemacht, aber insgesamt 123 Yards mit
Spielern wie Michael. Aber James Winston darf jetzt Finger lecken. Ja, er hat gewonnen. Spaß.
Ja, er hat großartig gespielt. Mit Spielern wie Michael Thomas und Emmanuel Sanders im Receiver Corp, das war irgendwie ein bisschen wenig. Also da musste Alvin Kamara wieder reinspringen als Receiver. Ich weiß nicht. Also als Läufer haben sich Breeze und Winston auch nicht gerade hervorgetan. Breeze -1 Yards. Winston hat sogar viel mehr versucht für insgesamt -2 Yards. Also Ich weiß nicht. Die Saints haben mir nicht so gefallen, weil stell dir mal vor, die 49ers wären hier mit kompletter Kapelle angetreten. Also wenn jetzt noch...
inklusive
Kittel und
Bassgeige,
Booster. Alle, wenn jetzt alle da gewesen wären, ja, so ein Kittel noch dabei gewesen wäre...
Meine Damen und Herren, Sherman heute für dabei. Sie an der Bassgeige, Mr. Bosa und am Kontrabass, Kittel.
Die Saints hätten kein Land gesehen. Wenn die 49ers komplett gewesen wären... Das ist ganz geräusch. Ja, da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Und wir müssen den bisherigen Catch der Saison küren. Also für mich, Hopkins war krass in dem Moment, war krass und Game-Winning, aber also mindestens in den Favoritenkreis für den Catch der Saison, wie Jordan Reed diesen Ball unten irgendwie noch gefangen hat, war akrobatisch, also ich weiß nicht, wie viel Kraft er in seinen Fingern hat, aber wie er den gefangen hat, war sensationell.
Das war die Querflöte. So, nee, das war wirklich gut. Also, es gibt, ja, es gab so zwei, drei Dinger. Das Ding von Dix zum Beispiel fand ich jetzt auch phänomenal, aus der, also aus dem Lauf komplett den Anker zu schmeißen und sich um die eigene Achse zu drehen. Phänomenal. Da waren so ein paar Dinger dabei, wo ich dachte, so, holla die Waldfee. Aber das Ding, holla. Also kann man nicht besser beschreiben, außer ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat's gemacht. Frag da mal, das meine ich ernst, frag da mal so den ein oder anderen Spieler, der sicher, also wirklich sicher, ganz sicher geworfene Bälle irgendwie einfach fallen lässt und wo zum Beispiel ein Teddy Bridgewater unter Einsatz seines Lebens das Ding auf Anderson serviert und der kriegt ihn nicht unter Kontrolle oder. Da sind andere Receiver, die Bälle hätten fangen müssen. Deswegen ist sowas dann immer für mich der Beweis, Freunde, es geht, selbst unter Vollstresssituationen. Also für mich tatsächlich, ja, das ist nicht der Dulli, sondern das ist der Wii der Woche. Der Wii der Woche.
Okay, wir kriegen beide einen Punkt. Wir haben beide auf
die Saints. Ich stelle mich jetzt die ganze Zeit vor, pass auf, ich möchte mal kurz ein Bild bei dir im Kopf erzeugen.
Oh Gott.
Also, nee, überhaupt nichts Sexuelles jetzt, gar nichts heute. Oh, heute schade. Nicht. Auch wenn ein Kontrabass aussieht wie eine Frau, die bei, aber das ist ein anderes Thema. Stell dir jetzt bitte mal vor, so, 49ers Trainingscamp. Und jetzt kommt der Coach rein und sagt, so Jungs, ich habe einen Podcast gehört in Deutschland, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Wir spielen Big Band. Wir machen eine Big Band auf. Ich habe hier ein paar Instrumente mitgebracht und dann stell dir mal die ersten Proben vor. So, die lernen das relativ schnell, die können auch schnell Noten lesen und dann spielen die zusammen Jazzmusik. Stell dir das mal bitte vor, so Bosa wirklich am Kontrabass. Dann hast du daneben Schlagzeug, hast du tatsächlich Richard Sherman. Sitzt da wie das Tier aus der Muppet Show, trommeln. Das wird, ey, dieses Bild, diese komplette Abrissbirnmaschine, dann kommt Kittel noch dazu und sagt, Jungs, kann ich Geige spielen? Ja, okay, alles klar. Das wird geil. Das ist jetzt, das ist für mich jetzt so das nächste Ding. Wenn ich zeichnen könnte, würde ich jetzt einen Comic zeichnen.
Es war echt ein schöner Moment, den du gerade skizziert hast.
So war ein Kittel so. Ich will aber auch mitspielen. So, weißt du, wie früher in der Schule, diese Triangel. Ding, nee, nicht sowas. Ich will was Richtiges spielen. Da musst du Geige lernen. Okay, das kriege ich hin. Oh, das ist das schwierigste Instrument. Oh,
wir sind die 49ers. Wir freuen uns, heute Abend hier sein zu
können. Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier auf der Charity-Veranstaltung. Achtung, an der Ukulele. Unser neuer Quarterback, Mullins. Das wird super. Geil, das werde ich mal vorschlagen. Ich glaube, ich schreibe einfach mal an die Pressestelle eine E-Mail. Mike Stiefelang und ich hatten eine Idee. Das wird
wir
gut.
Wir fordern die komplette Kapelle der 49ers.
Ja. Stark. Ja.
Okay, Asche auf mein Haupt fürs nächste Spiel.
Und Achtung, Achtung, pass auf. Und die O-Line singt so a cappella wie Boys to Men früher. Motor. So ganz hoch. Das wird super.
Aber ganz hoch.
So ganz genau. So richtig so, als hätten sie beim Rutschen auf dem Treppengeländer einen rostigen Nagel erwischt.
Oh, oh Gott.
Das wird, ey, geile Idee.
Würde mir gefallen.
Ich würde es auch
kaufen, auf jeden Fall.
Apropos, pass auf, jetzt kommt die Überleitung. Apropos Rutschen auf dem Treppengeländer. Man kann tatsächlich bei sicher geglaubten Aktionen sich auch ernsthaft verletzen und voll auf die Fresse fallen. Das ist die Überschrift fürs nächste Spiel. Als haushoher Favorit, ja, als haushoher Favorit in ein Spiel zu gehen und dann einem Team mehr oder minder den Sieg auf dem Silbertablett zu servieren, schafft nicht jeder. Das schaffen die Jets regelmäßig.
Ja.
Und es schaffen jetzt tatsächlich auch die Baltimore Ravens. Herzlichen Glückwunsch.
Wollen wir erst Bengals Steelers machen, weil das noch...
Achso, ich weiß, dachte
eine
jetzt...
Eine schöne Überleitung, aber das ist also das letzte Spiel, die Patriots. Steelers, Bengals, wer noch davor?
Nee, ich möchte darüber nicht sprechen, die haben schon wieder nicht verloren. Ich ignoriere das.
Weil es steht im Tippspiel 5-5, Carsten, das würde dich aufheitern.
Ja, der ist super, das heitert mich jetzt total auf, ich flippe total aus, juhu, Knorke, hier, Steelers haben wieder gewonnen, stehen jetzt 9-0, Bengals haben 2-6-1, ganz toll, haben nur 10 Punkte gemacht, Burrow hat mir sehr gut gefallen, 213 Yards, 21 von 40, Ben Roethlisberger 333 Yards, Schnapszahl, alle Mann Schnaps her, fertig, aus. So, was haben wir noch? Connor ist nur für 36 Yards gelaufen, die Defense hat wie immer funktioniert, es ist also nichts Überraschendes passiert bei diesem Spiel, können wir jetzt bitte zum nächsten Spiel kommen.
Ich würde gerne für alle Bengals und Steelers Fans draußen trotzdem noch 2 Minuten darüber sprechen, weil du hast auf die Steelers gesetzt. Ich habe auf die Bengals gesetzt. Ich habe gesagt, die Bengals werden irgendwie... Ja,
da ist auch, keine Ahnung, ob du den Klostein angeleckt hast oder an dem Tag, aber das ist, also wer da drauf tippt in der Situation, der ist ja völlig geisteskrank.
Ja, ich bin sehr gerne geisteskrank. Ich glaube, die Bengals haben auch gar nicht so schlecht angefangen. Also bis zur Halbzeit stand es da schon 22-7 für die Steelers, aber die waren echt oft nah dran. Ich meine, das... Die Steelers als 8-0 oder jetzt 9-0 Team fast unschlagbar sind für ein Team wie die Bengals, die jetzt keine einfache Season haben, ist mir ja klar. Ich habe gedacht, vielleicht diese ganzen Corona-Quatsch, der vorher bei den Steelers war, die konnten nicht vernünftig trainieren. Die Bengals hatten einen guten Lauf. Burrow ist ein mentales Monster. Könnte vielleicht, wenn es gut losgeht, könnte was gehen. Und die Bengals haben es wirklich versucht. Also Burrow hat wirklich alles versucht, am Anfang da irgendwie mitzuhalten. Im Endeffekt war die Steelers-Defense aber viel zu stark und dann konnte Big Ben auch machen, was er wollte. 4 Touchdown-Pässe. Du hast gerade so emotionslos gesagt. 4 Touchdown-Pässe und 333 Yards.
Ja, weil es mich nervt, dass die noch heute nicht verloren haben. Also es wird jetzt langsamer Zeit. Also mein undefeated Dolphins-Record ist langsam aber sicher in Gefahr. Es kommen in den nächsten Wochen, Achtung, festhalten, die Jaguars, ganz gefährlich. Die Washington Redskins, ganz gefährlich. Die Bengals, ganz gefährlich. Und die Browns, ganz gefährlich. Das Einzige, woran meine völlige Hoffnung knüpft, hätte ich nie gedacht, die Colts und die Bills.
Ja, es könnte knapp werden. Also die Steelers haben 36-10 dann doch sehr souverän gewonnen. Ich würde trotzdem Kopf hoch Bengals-Fans da draußen sagen, weil die Bengals vor allem in der ersten Halbzeit alles probiert haben und es sah gegen so starke Steelers gar nicht so schlecht aus. Am Ende war es einfach zu, also Juju, Chase Claypool, die konnten machen, was sie wollten. Auch Deontay Johnson, das war dann ein starkes Spiel des Steelers. Ich bin sehr gespannt, wer die stoppen möchte.
Aber nochmal, das war Big Bens Wochenendjob, ne? Der hat die ganze Woche nicht trainiert. Das ist so keine Ahnung, das ist so, als wenn du einen Nebenjob machst. Der geht da mal kurz hin und wirft 4 Touchdowns. Das geht mir so übelst auf den Pimmel, weil ich genau weiß, dass dieser Rekord dieses Jahr wahrscheinlich fallen wird. Es gibt nur noch 3 Teams, die das machen können. Die Ravens, ja, mit Glück. Die Bills mit ganz viel Rückenwind und die Colts und alle anderen, sorry, der Rekord, der fällt. Ich habe so einen Schiss davor. Es hat so lange gehalten und ich konnte mich immer stolz zurücklehnen und sagen, ich bin der Einzige, dessen Team undefeated ist. Nee, möchte ich nicht.
NFL, das ist alles möglich. Komm, immer dran glauben, mal gucken, ob irgendjemand die Steelers zum Stoppen bringt. Jetzt können wir sehr gerne, ich will ja auch
mir doch bitte nicht
jetzt. Ich wollte nicht die Steelers-Bengals-Fans da draußen unterschlagen.
Pass auf, alles ist möglich. Willst du mir jetzt erzählen, dass am 6.12., also am Nikolaus, ja, tatsächlich die Washington Redskins die Steelers schlagen?
Nee, aber vielleicht das Washington Football Team.
Ja, die von mir aus auch. Vielleicht heißen sie auch, weil es Nikolausi ist, heißen sie wieder Redskins. Wer weiß das schon?
Komm, lass uns endlich über das Spiel sprechen, was mir so gute Laune heute bereitet. Du hast gerade schon so schön übergeleitet. Die Baltimore Ravens als haushoher Favorit. Und ich habe ja selber gesagt, die Ravens werden die Patriots wegknallen. Also wir haben kaum noch Spieler. Es waren über 20 Spieler auf dem Injury Report. Gilmore hat auch noch abgesagt, kurz vor dem Spiel. Wir hatten eigentlich niemanden. Ich dachte, es wird übelst gegen die Patriots gehen. Es war aber auch ein Spiel, was unter besonderen Wettereinflüssen stand, weil auch da war es nicht purer Sonnenschein. Muss man der Wahrheit halber auch sagen. Trotzdem, ich bin super stolz auf die New England Patriots.
Und wir haben 2 Sprachnachrichten und eine beschäftigt sich tatsächlich, Achtung, jetzt kommen wir zum Thema Unterwäsche. Ich flippe völlig aus und damit meine ich nicht die Wäscheseiten aus dem Otto-Versand, sondern jetzt geht's rund. Pass auf, Achtung.
Guten Morgen, ihr beiden. Der Alex hier. Als Patriots-Fan freue ich mich natürlich über den Sieg heute Nacht über die Baltimore Ravens. Zu dem Spiel habe ich natürlich auch 2 Fragen. Frage Nummer 1, JC Jackson, 6 Interceptions diese Saison. Tritt er vielleicht die Nachfolge von Stephon Gilmore als Defensive Player of the Year an? Frage Nummer 2, die Patriots steigern deutlich ihre Leistung. Können sie diese konservieren, die restliche Saison, oder vielleicht sogar noch steigern? Würde mich eure Meinung dazu interessieren. Grüße vom Bodensee. Geiler Podcast. Weiter so. Ciao.
Moin Carsten. Moin Mike. Cooler Spieltag heute wieder. Dolphins haben gewonnen. Glückwunsch. In den schicken Throwback-Uniformen. Meine Packers haben auch gewonnen. glücklich und Gott sei Dank. Das war zwischendurch schon nicht so schön. Eben habe ich noch die letzten paar Minuten von dem Patriots-Spiel gesehen. Das war ein ganz schönes Wetterchen da. Mir taten ein bisschen die Schiedsrichter leid. Haben die überhaupt irgendwie vernünftige Allwetterklamotten an? Weil manchmal rennen die ja nur in Poloshirts oder so, also Sachen rum. Ja, danke für euren Podcast. Macht immer sehr viel Spaß. Liebe Grüße von mir, Zilla, aus Flensburg. Tschö.
So. Bevor Mike jetzt auf das Wetter eingeht, würde ich ganz gerne auf die Schiedsrichter eingehen. Die Schiedsrichter sehen zwar mal aus, als hätten sie ein ganz normales Footlocker-Outfit an, nämlich eine fluffige Hose und ein einfaches Hemdchen, aber guckt mal bitte das nächste Mal genau hin. Da sind tatsächlich, und das ist geil gemacht, die sehen zwar nur aus wie Hemden, sind aber tatsächlich in unterschiedlichen Dicken lieferbar. Also ich habe mich damit tatsächlich mal genauestens beschäftigt, weil als Mike und ich unser Buch konzeptionell erstellt haben, habe ich gedacht, warte mal, die Schiedsrichter sind auch mal Thema. Im Endeffekt ist es nur ein Kapitel über die Frau geworden, aber genau diese Frage hatte ich nämlich. Es gibt drei verschiedene Varianten an Herrenoberbekleidung und Damenoberbekleidung, weil es ja auch eine Dame als Schiedsrichter gibt. Das ist mit Wärme, ohne Wärme, wasserabweisend, alles Mögliche. Also macht euch keine Sorgen. Es gibt sogar einen extra Official Hot Gear Underwear, also wärmespeichernde Unterwäsche gibt es auch. Und dann gibt es auch noch irgendwie Water Resistant Hot Gear. Also da ist alles dabei. Wir müssen uns um die Streifenhörnchen auf dem Feld keine Sorgen machen. Die frieren sich nicht die Nüsse ab.
Nee. Glaube ich auch nicht.
Nee, wollte ich nur gesagt haben.
Ja, ist ja vollkommen, also hast du die Frage beantwortet.
Ich wollte ja nochmal klugscheißen.
Ne? Ja, ich will nicht über das Wetter reden. Warum will ich über das Wetter reden?
Weil du gesagt hast, das war, stand ja auch unter Wetterbedingungen.
Ja, hat geregnet und es war jetzt kein, also man muss es halt erwähnen, aber mehr als erwähnen will ich es gar nicht. Wir haben jetzt nicht wegen dem Wetter gewonnen, das war natürlich ein Einfluss für beide Teams. Ich will die Patriots abfeiern, weil sie es geschafft haben, ja. Die Ravens mit diesem super Wannabe Lamar Jackson, tut mir leid, das muss jetzt ein bisschen overhyped sein, im Zaum zu halten. Und ja, JC Jackson muss man definitiv lobend erwähnen, weil er einer der starken Spieler ist, die eigentlich normalerweise jetzt gar nicht also wenn du jetzt die besten 5 Spieler der Patriots aufzählst, wird normalerweise kein JC Jackson darunter fallen, aber das spielt in den letzten Wochen, wo wir so gebeutelt sind, überragend. Und ich sag jetzt wieder überragend, weil Tom Brady fand ich auch überragend, JC Jackson spielt eine überragende Saison in diesem geschwächten Team und dass die Patriots mit so einer Trümmertruppe im Vergleich zu dem, wie sie eigentlich sein könnten, gegen die Ravens zu Hause gewinnen, ist für mich eine der größten Überraschungen der bisherigen Saison. Hätte ich niemals gedacht.
Und was ich total schön finde, Cam Newton bewirbt sich für die nächste Hauptrollenbesetzung bei Aladdin. Also, wenn ihr die Pressekonferenz gesehen habt, der Junge ist schon wieder da, wo er fashiontechnisch vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr
war. Ja, aber jetzt hör doch mal auf, jetzt wieder seine
Mode. Eine sachliche Feststellung.
Um was Positives zu sagen und nicht nur über seine Mode zu reden. Cam Newton ist der NFL-Quarterback.
Okay, warte, ich habe was Positives.
Ja, warte, lass kurz meinen Fakt zu Ende bringen. Ach so. Ist der NFL-Quarterback in den letzten beiden Wochen mit der besten Completion-Rate. Ja, er wirft nicht oft, aber wenn er wirft, dann kommt's an. Ist der Quarterback mit der besten Completion Rate, ich glaube, es sind 76% in den letzten zwei Wochen.
Das stimmt aber nicht.
Doch.
Nee, stimmt nicht. Doch. Weil der Beste mit der höchsten Completion Rate bei den Patriots ist Mr. Myers. 1 von 1.
Das ist auch ein geiles Trickplay.
Hat geworfen. Muss man so gelten lassen.
Da hast du recht.
Und was Positives ist, und das finde ich das Allerschönste, Cam Newton hat tatsächlich für die Bommeln von Omas Vorhangkette endlich eine Verwendung gefunden, nämlich auf seinem letzten Hut, den er gestern in der Pressekonferenz aufhatte. Also, kommen wir jetzt wieder zum Ernst der Sache, bevor wir uns über modetechnische Fehltritte von Cam Newton unterhalten. 13 von 17 ist jetzt nicht sehr effektiv. Es ist aber produktiv. Und das ist das Wichtige, denn du schlägst einen haushohen Favoriten. Du schlägst einen der vielleicht selbsternannten Super Bowl-Contender. Du schlägst jemanden, der hat einen MVP bei sich. Der hat mit Mark Ingram einen Heisman-Trophy-Winner und. Der hat da alles da und ist eigentlich die geilste Katze und eigentlich schon so gut wie mindestens im AFC-Finale. Also ganz viele haben gesagt, ja komm, also Baltimore gegen Kansas City, das wird's. Und dann kommen die Patriots, angeschlagen wie, also gefühlt mit zwei Beinen, davon hinkt eins und auf der anderen Seite steht der Fuß 90 Grad ab und auf der anderen Seite der Daumen ist ab und trotzdem gewinnen die das Ding. Und da muss ich jetzt mal sagen, das, was Cam Newton in der Pressekonferenz, als er mal wieder aussah, als weiß ich auch nicht, was er davor hatte, hat er tatsächlich einen Satz gesagt und das ist genau das Ding. Bill Belichick is a genius. Bill Belichick ist ein Genius, sonst wäre dieses Ergebnis niemals zustande gekommen.
Ich sag, also frei raus, mir ist so scheißegal, was der anhat, wenn wir so Spiele gewinnen und der so gut spielt. Also ich fand das ein geiles Spiel, ich fand Damien Harris auch überragend, als ja auch nicht normalerweise der Nummer 1 Running Back der Patriots. Die haben da wirklich super, super stark gespielt gegen die Ravens, haben Lamar Jackson auf 55 Yards gehalten, nur er hat eine Interception geworfen. Das war, also ich will jetzt nicht sagen, wegen Lamar Jackson haben die Ravens das Spiel verloren, das ist ja totaler Quatsch. Die haben in allen Mannschaftsteilen das Spiel verloren, kamen nicht so wirklich rein, also zu keinem Zeitpunkt irgendwie waren die Ravens wirklich drin und die Patriots haben das Spiel eigentlich komplett kontrolliert. Also es war eine starke Teamleistung der Patriots und die Ravens, jetzt schon mit der dritten Niederlage. Wir haben sie ja eigentlich so ein bisschen kritisiert für, dann wenn es drauf ankommt, dann müssen sie funktionieren. Jetzt funktionieren sie noch nicht mal gegen deutlich angeschlagene Patriots, die 3-5 standen. Wie gut, ist das meine Frage an dich, Carsten, wie gut sind diese Baltimore Ravens dieses Jahr wirklich?
Die sind schon tatsächlich richtig, richtig gut. Ich glaube, und das ist so das Problem, wenn du hast einen Lauf, so, du funktionierst, du spielst richtig gut. Und dann kommst du gegen so einen vermeintlich schwachen Gegner auch gerne mal ins Stolpern. Und das ist, glaube ich, hier das Problem. Die letzten Wochen haben wir immer wieder erlebt, dass Teams, die eigentlich favorisiert sind, auch jetzt zum Beispiel wie die Packers gegen die Jacksonville Jaguars, die kommen da an und sagen, jupp, alles klar, ich habe letztens in der Zeitung gelesen, wir sind eigentlich Super Bowl-Contender. Ach, was sind die anderen? Ah, okay, ja, okay, das kommt, machen wir schnell und dann sind wir fertig, ja? Okay, machen wir fertig. Sind wir fertig? Okay, alles klar. Wir haben verloren. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Ich mag die Woche 10, ich mag die Woche 11 und mit diesen zwei Wochen, das ist jedes Jahr so, das könnt ihr gerne mal irgendwie recherchieren und mal zurück scrollen die letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahre. Es ist immer, wenn wir knapp übers Bergfest der NFL hinaus sind, hast du immer das Problem, dass du Teams plötzlich auf dem falschen Fuß erwischt und dann gucken die nämlich auf die Statistik und sagen, ja, sag mal, da müssen wir gewinnen, müssen uns nicht anstrengen. Du hast ja auch diese Wehwehchen, weißt du, Mike, dass du gegebenenfalls hier eine Blessur hast, da eine Blessur und du versuchst das irgendwie im Eisbad wegzukriegen und denkst, ja, da muss ich heute nicht voll reinhalten. Du musst aber in dem Spiel voll reinhalten. Damit will ich die Ravens jetzt nicht stärker machen, als sie sind, aber auf dem Papier sind sie tatsächlich, und das haben sie bewiesen, ein bärenstarkes Team. Nur irgendwie kriegen sie momentan, und das meine ich ernst, die letzten Wochen die Leistung nicht auf den Platz.
Bisschen wie die Saints, ich hab nur so ein bisschen Angst, dass sich das so ein bisschen in den Köpfen der Ravens-Spieler festfrisst, dass sie so, also auch, die hören das ja auch schon seit längerer Zeit, dass sie eigentlich müssten und eigentlich den MVP hatten letztes Jahr und da schon in die Titans rausgeflogen sind. Ich bin sehr gespannt, wie die Ravens mit den nächsten Drucksituationen umgehen werden. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich auf die Ravens getippt habe. Ich würde es natürlich wieder tun, weil die waren der klare Favorit. Denn dadurch, lieber Carsten, haben wir beide keinen Punkt bekommen. Du führst im Spieltag, Tippspielspieltag mit 6-5. Das ist jetzt nicht die größte Leistung von uns beiden im Tippspiel in der Geschichte, aber du führst und da wir das letzte Spiel beide auf die Vikings gesetzt haben, gewinnst du diesen Spieltag und
holst den 5. Heidewitzka, ich flipp aus, ich werfe mit meinem Schlipper, ich eskaliere hier völlig.
Nur noch 9-5. 4 Punkte bis jetzt dran.
Hey.
Wir haben jetzt natürlich noch ein Spiel mit Vikings Bears, wo wir beide auf die Vikings gesetzt haben. Ich würde auch dabei bleiben. Ich bin sehr gespannt, wie die Bears mit Dalvin Cook umgehen werden. Ich glaube, die Vikings könnten das packen.
Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Also warten wir es einfach mal ab. Auf jeden Fall hatten wir tatsächlich, und das ist eben der Punkt, in diesem Zeitfenster, was ich gerade beschrieben habe, wir hatten genau das, was man seit Jahren weiß, was in diesen Tagen passiert. Du erlebst Spiele, die du so niemals, ich sag mal so, in Woche 2 oder 3 hättest. Wenn du auf dem Game, auf den Schedule guckst und sagst, oh, jetzt muss ich mal tippen, dann sagst du, ja, das ist klar, nee, das glaube ich, das geht so aus. Es geht immer, 1 oder 2 Spiele gehen anders aus. Und deswegen hatten wir ein geiles Wochenende. Es hat gewaltig Spaß gemacht. Und ich freue mich tatsächlich gewaltig auf nächste Woche. Ich benutze heute oft das Wort gewaltig. Das liegt daran, dass ich gewaltbereit bin, weil mich dieses Telefon total aggressiv macht.
Das war der geilste Moment heute.
Ja, nee, ohne Scheiß. Ich verstehe es nicht. Aber es ist mir, es ist,
ich finde es unterhaltsam.
Ja, das ist schön, dass du es unterhaltsam findest.
Wir schneiden hier peinlich nichts raus. Das muss, nein, das ist nicht peinlich, Carsten. Ich habe dich genauso gerne, als wenn du es perfekt können würdest.
Ja, aber ganz ehrlich, wieso?
Sympathisch. Du bist echt, du bist ein authentischer Typ.
Ja, aber pass mal auf. Jetzt erklär mir doch mal eins. Du als Netman, erklär mir mal eine Sache. Never change a running system. Da sind wir bei der NFL. Wenn ich weiß, ja,
warum changest du es auch?
Ja, ich habe, entschuldige bitte, wenn ich der Besitzer von Apple wäre, würden wir hier keinen Podcast machen. Dann würde ich auf Fidschi sitzen und würde mir jeden Tag einen von der Palme wedeln. Hier, das ist ja nun mal das Problem. Ich hole mir ein neues Telefon. So, also ich habe dieses Android-Telefon, was ich sehr, sehr liebe. Das ist mein Privattelefon von Huawei. Das mag ich sehr gerne. Ja. So, jetzt habe ich dieses Diensttelefon. Das ist ein iPhone 11.
Ich bin ja schon lange bei Apple. Ich finde es da nicht so schlimm, wie du sagst. Ich bin da bin voll zufrieden mit Apple.
Schnucki, ich bin seit dem ersten iPhone bei Apple. Jetzt habe ich aber zwei Generationen ausgelassen und habe sozusagen alles von 8 auf 11. So. Junge, Junge. Und es ist alles anders. Es ist alles anders. Warum verändert man das? Warum nimmt man den Leuten den Knopf da unten weg? Warum ist plötzlich alles zum Wischen von oben und rechts und links und nichts funktioniert? Du hast es doch gesehen. Vorher, ich drücke auf unsere Melodie. Es läuft die Melodie. Plötzlich entscheidet sich das Telefon, ohne dass ich den Knopf gedrückt habe.
Herr Carsten, glaubst du, es liegt am Handy oder liegt an dir?
Mal, jetzt mal ganz ehrlich. Es liegt tatsächlich an dieser Scheiße, dass das alles umgestellt ist. Früher, nee, da brauchst du jetzt, also pass auf, Apple, ja, iTunes, immer bis vor ein paar, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, alles, du schließt dein Telefon an, nimmst aus deiner Datei, aus iTunes, nimmst irgendwas rüber, ein Album, nimmst jetzt die drei Fragezeichen, keine Ahnung, und der Karpaten und Drag and Drop. Jetzt musst du erstmal ankreuzen, unten bitte setzen, in Häkchen, Musik manuell verwalten. Dann rüberziehen, das funktioniert nicht mehr so leicht wie früher. Es wird alles schwieriger. Warum? Da sind wir wieder bei deinem Dulli der Woche, der diesen Instagram-Update gemacht hat. Warum muss man sowas ab, warum muss man das verändern? Ich male doch auch nicht die Mona Lisa, Leute. Die sieht gut aus, lass sie so hängen.
Okay, was ich noch gerne machen würde, um so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen bei dir zum Ende der Folge. Ich möchte nur erwähnen, ich habe mir das gemerkt, ich habe alles nachgeguckt, der beste Quarterback dieses Spieltages bisher, wir haben ja noch ein Spiel, nach Rating.
Ja, wenn alle scheiße sind, bist du nicht überragend.
Mit einer nicht überragenden Leistung ist Tom Brady. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. So schlecht war der, dass er der beste Quarterback am Spieltag nach diesem Rating ist. Carsten, gefällt dir, oder?
Überragend. Nochmal, es gibt ein Ranking. Über 100 fängst du erstmal an, very good zu sein. Dann kommt excellent und dann kommt perfect. So, ich übersetze es gerne für dich. Übrigens, währenddessen kann ich dir sagen, Vroni steht noch bei der Post an.
Ich weiß, du bist in Instagram, während du unsere Aufnahme machst. So viel Liebe steckst du hier rein.
Ich habe gerade eine Push-Nachricht gekriegt hier auf meinem Laptop. Ja, eine
Push-Nachricht. Carsten, die Ausreden. Eine Frage habe ich noch.
Nein, ernsthaft, da steht es doch gerade. Vor 4 Minuten. Vroninger unterstrich hat etwas hochgeladen. So, und dann poppt das auf. So, viel spannender ist, viel spannender ist, RK Motors in Charlotte hat einen niegelnagelneue grünen Barracuda zu verkaufen. Interessiert mich jetzt mehr, glaube ich, als die Schlange stehen mit dem Otto-Katalog. Ach, das ist ja gar nicht Vroni selber, die hat eine fremde Frau, die hat, da kann man den Namensaufkleber lesen. Vroni, du bist ja eine Geheimagentin.
Glaubst du eigentlich, Tom Brady kann sein Handy ausmachen?
Glaube ich nicht, dafür ist ja Antonio Brown bei ihm eingezogen. Das ist wie bei uns beiden.
Oh mein Gott, heute haben wir uns echt ein bisschen geneckt, aber es hat trotzdem wieder viel Spaß gemacht.
Warte mal, Giselle, komm mal auf der Schnelle, der Mike ist schon wieder auf Krawall gebürstet.
Zum Tippspielsieg, lieber Carsten. Und lass uns noch Vikings Bears genießen. Morgen gibt's dann wieder den Pillen-Quickie, so wie er eigentlich auch gedacht war vor Wochen. Wir werden morgen eine kurze Folge aufnehmen zum Spiel in der Nacht und zum nächsten Spiel am Donnerstagnacht, was wir dann noch tippen werden.
So.
Und ich würde einfach wieder mal verabschieden mit vielen lieben Dank, weil, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wir beide Promo-Helden haben nicht erwähnt, was mit unserem Buch passiert ist bei
Amazon. Achso, Digga, vergessen.
Das musst du noch erwähnen.
Ach, scheiße. Kacke, ja. Piss, Schrott.
Vielen lieben Dank. Ihr da draußen seid so wahnsinnig und supportet dieses Buch so krass gut von uns beiden.
Platz 10.
Wir haben ja erzählt, Amazon waren wir auf Platz 1 in der Football-Liste. Das ist nach wie vor der Fall. Wir sind auch, das finde ich übrigens auch krass, auf dem ersten Platz in Sport allgemein.
Ja, wir sind auf Platz 4 in Politik. Ich weiß zwar nicht, was unser Buch mit Politik zu tun hat, aber es wird offiziell in der Politikliste geführt.
Okay, so viel dazu. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und auf Platz 10 allgemein bei Büchern. Also ihr bestellt
Du mach das nicht so klein. Also bei Amazon sind gelistet 999.999 Bücher. Aktueller Stand. Wir sind auf 10.
Ja, Dankeschön.
Danke euch. Vielen Dank. Ja, auch wenn ich kein Telefon bedienen kann, aber ich weiß jetzt, ich müsste jetzt rein theoretisch die Melodie abspielen. Die übrigens laut... Und da bist du mein Zeuge. Ich habe das dir schon vor ein paar Tagen erzählt. Ich habe nichts verändert. Sonst sind diese Songs, die ich hier habe, unter iTunes gewesen und unter Dateien. Jetzt, wo habe ich sie gefunden, Mike? Unter Numbers. Also ich weiß zwar nicht, was das mit Zahlen zu tun hat, aber ist egal. Ich drücke jetzt auf jeden Fall bei diesem Zahlensong auf Play und damit sind wir dann raus. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder. Vielleicht sind wir dann schon auf Platz 9. Wer weiß es schon. Also Buch bestellen. Wir sind raus. Tschüss.
Carsten ist sass. Ciao, Leute.
Bleistiefel ist in der Haus. In der Haus.